Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Man nennt es heutzutage Crunch Time. Die Zeit, in der es wirklich zählt, und diese Zeit ist jetzt gekommen. Sie entscheidet darüber, wie eine Saison bewertet wird. Das gilt für Bayer Leverkusen, aber das gilt noch viel mehr für Bayern München. Ein Aus in den deutschen Duellen gegen Bayer wäre eine riesige Enttäuschung, aber wenn die Bayern sich durchsetzen sollten, könnten sie bis zum Finale im eigenen Stadion fliegen und getragen werden. Das sind unsere Themen. Der Gipfel naht, das Hinspiel am Mittwoch, das umstrittene Urteil, Bochum bekommt die Punkte, Union tobt und dünne Luft in Leipzig. Es wird immer enger für Marco Rose, gestern das 1:2 gegen Mainz. Die Champions League Qualifikation gerät in immer größere Gefahr, aber ganz offensichtlich bekommt Rose noch das Spiel am kommenden Wochenende in Freiburg. Jetzt darf ich Ihnen unsere Runde vorstellen. Ich hätte beinahe gesagt, angeführt vom deutschen Rekordnationalspieler, von unserem Sky-Experten Lothar Matthäus. Und er findet, dass die Aussage von Karl-Heinz Rummenigge, Florian Wirtz sei der beste deutsche Spieler, ein Schlag ins Gesicht von Jamal Musiala ist. Werden wir gleich näher besprechen, Lothar. Ein herzliches Willkommen an Tobias Altscheffel, Chefreporter Bild, Podcaster. Und er glaubt, es kann durchaus noch einen Weg zusammengeben für Joshua Kimmich und für den FC Bayern München. Das ist natürlich ein großes Thema auch bei uns heute in dieser Sendung. Christian Straßburger, Sky-Kommentator, auch für Magenta unterwegs, findet, es macht durchaus Sinn, an Marco Rose festzuhalten. Das werden wir auch gleich näher erörtern. Und der Meistertrainer ist auch da. Armin Fee hat den VfB Stuttgart zum Titel geführt. Und er findet das extra. Bei Xabi Alonso ist auch die vorherige Spielerkarriere. Das in der Kombination ist was ganz Besonderes. Herzlich willkommen, Armin. Ihr kennt euch aus Gladbacher Zeiten und wart gemeinsam essen. Kann man so im groben Zügen erfahren, um was es ging? War Fußball ausgeschlossen als Thema oder Hauptthema?
Wir haben uns jetzt ein paar Wochen nicht mehr gesehen und von daher haben wir mal über andere Dinge gesprochen als über Fußball.
Aber die Spielerkarriere war Auslöser für eine lebenslange Freundschaft,
ja,
und ist auch nicht davon tangiert worden, dass Lothar irgendwann Autos in den Graben gesetzt hat?
Oder? Das ist doch schon eine Geschichte, die wir schon öfters gehört haben.
Ja. Immer wieder schön.
Ich habe mal einen kleinen Unfall gehabt mit seinem Auto, das er mir für einen Abend geliehen hatte. Ja. Er hat es nicht mehr zurückbekommen. Zumindest nicht so, wie ich es bekommen habe.
Hat sich Karl-Heinz Rummenigge nach deinen Aussagen gestern schon gemeldet bei dir?
Ach, es geht doch gar nicht über Karl-Heinz. Ich war nur überrascht, dass das sowas von ihm kommt, weil er es ja überlegt. Das wäre eigentlich ein Satz für Uli Hoeneß gewesen. Mhm. Uli Hoeneß ist ja mal auch, ich habe es ja auch schon erlebt am eigenen Leibe, einer, der so mal ein bisschen lospoltert. Bei Kalle ist mir dieser Satz eben überraschend gekommen, weil Kalle es überlegt und er ist ja Bayern durch und durch und Musiala ist ja so, oder soll zumindest das Gesicht der Zukunft für Bayern München sein. Und dann sagt man, ja, er ist gar nicht der beste Spieler, er ist eigentlich dann vielleicht der zweitbeste. Und deswegen kam das überraschend für mich, aber ich gehe davon aus, dass das Karl-Heinz wieder regeln wird intern, dass es vielleicht nicht so gemeint hat oder vielleicht, dass man eben Wirtz ein bisschen garniert und sagt, hey, du bist der beste Spieler, wir wollen dich haben. Ist ja auch alles okay, aber mich hat es überrascht eben und deswegen, wenn ich Musialas Seite bin, hey, 3 Monaten kämpfen wir, werden uns einig über einen Vertrag, einen hochdotierten Vertrag. Und jetzt bin ich auf einmal doch nicht der beste Spieler in Deutschland, sondern ist jemand aus Leverkusen. Hätte man vielleicht anders formulieren können, wäre ein bisschen besser rübergekommen, vor allem für die Seite von
Musiala. Wir werden dem auf den Grund gehen, aber es ist natürlich schon mal ein schöner Satz. Eigentlich ein Karl-Heinz Rummenigge, ein Uli Hoeneß-Satz.
Ne?
Also sehr griffig formuliert. Auch hier kurz vorneweg, weil wir gleich zunächst mal nach Leipzig schauen werden. Warum gibt es oder könnte es den Weg Kimmich-Bayern zueinander doch noch geben, obwohl die Bayern ja jetzt unter großem Getöse das Vertragsangebot zurückgezogen haben?
Ja, ganz einfach, weil beide Seiten nach wie vor miteinander sprechen. Es gab jetzt von den Bayern mal diesen Warnschuss oder Schuss vor dem Bug bei Kimmich. Aber wenn Kimmich es sich überlegen würde, wenn er jetzt kommen würde, die Bayern warten auf ein Signal von seiner Seite, dann ist die Tür noch offen. Dann könnte sogar noch mal zu diesem Angebot, das eigentlich zurückgezogen wurde, kommen. Aber er muss sich jetzt schon mal entscheiden, weil diese Warterei, die nervt sie und die soll jetzt irgendwann vorbei sein.
Also wie wir gehört haben, ist auch an diesem Wochenende Kontakt da gewesen. Wir werden sehen, ob das vor dem Spiel gegen Leverkusen am Mittwoch dann noch zu einer Einigung kommt. Könnten die Bayern eigentlich einen Abgang von Kimmich, der eine sehr gute Saison spielt, verkraften?
Ja, sie müssen es dann. Und ich bin mir auch überzeugt. Ich glaube, dass es auch gut ist, dass man irgendwann mal eine Deadline setzen muss und dass man es nicht rauszieht bis, was weiß ich, bis zum Mai. Da ist mir immer noch nicht klar, weil es natürlich auch wichtig ist, dass man dann plant. Und das ist ja auch für den Verein, der den Spieler, der Spieler den Verein verlässt. Der weiß ja dann, wo er hingeht, aber der eigene Verein muss ja auch wissen, mit wem er dann plant. Und deshalb, glaube ich, ist es notwendig, dass es jetzt auch zur Entscheidung kommt.
Sie ist sehr entspannt aus, Armin, wenn ich das sagen darf. Genießt du die Zeit ohne Fußball oder als, wie soll ich sagen, als Fan, als jemand, der den Fußball verfolgt, aber ohne den Druck zu haben?
Ja, ich habe die Zeit auch genossen, als ich im Job war.
Das habe ich mir auch sagen lassen.
Gab einige Szenen natürlich oder Momente, wo du es nicht genießen kannst, wenn du in der Verantwortung bist. Klar. Das ist normal. Aber ansonsten liebe ich den Fußball und den liebe ich nach wie vor. Also ich weiß heute immer noch alles und schaue mir alles an. Vielleicht nicht jedes Länderspiel, aber ansonsten schaue ich mir fast alles an. Weil von dem habe ich auch, das war als Kind schon so und das war als Beruf so und das bleibt auch so.
Aber die Länderspiele sind besser geworden, also so viel dürfen wir dir verraten.
Ne? Ja,
also, du guckst sie wieder jetzt.
Ja, vorher konntest du ja gar nicht gucken.
Aber jetzt guckst du sie wieder.
Jetzt überwiegend. Vielleicht, wenn sie jetzt gegen Italien ist es für mich mal. Geht's um was, aber wenn ich jetzt gegen Faroe-Insel oder so, das gucke ich nicht mehr.
Okay, gut. Und jetzt haben wir Christian Straßburger, der vor 10 Jahren schon mal hier war, im Rahmen unserer damaligen Aktion der vierte oder der fünfte Gast. Ich weiß es, glaube ich. Ich glaube, der vierte Gast damals. Und jetzt, 10 Jahre später, bist du hier, bist Kommentator. Hast du Erinnerungen noch an die damalige Sendung?
Selbstverständlich. Also es gab ein Casting und wir haben eine Casting-Sendung gemacht, tatsächlich noch damals mit Franz Beckenbauer zusammen und 3 anderen Kandidaten. Und dann haben wir ganz normale Sendung durchgespielt. Und ein paar Tage später hat mich dann der Tibor,
Tibor Szilagyi,
angerufen und hat gesagt, du hast es geschafft. Dann durfte ich hier in der Sendung sitzen, unter anderem mit Susi Zork. Ja. Und dann haben wir schön debattiert. Danach wurde ich Sky-Praktikant, 10 Wochen, bei jede Sendung bei Sky 90, falls du dich erinnerst. Ich habe mir alles immer angeguckt, um zu lernen von dir. Und jetzt sitze ich 10 Jahre später hier mit solchen Gästen. Also danach höre ich auf.
Da wäre ich vorsichtig mit. Das habe ich damals auch gedacht, als ich die Sendung hatte mit Franz Beckenbauer, Günter Netzer und Pelé. Mhm. Eigentlich muss man danach aufhören.
Jetzt sitzt du immer noch hier.
Aber jetzt sitze ich immer noch hier. Ne? Genau, macht auch immer noch Spaß. Warum bekommt, damit wir jetzt auch die Kurve bekommen, oder warum macht es aus deiner Sicht Sinn, dass Marco Rose noch weitermachen darf?
Ja, also es wurde heiß diskutiert, ja auch verständlich nach dem gestrigen Spiel und dem Verlauf der letzten Wochen. Aber erstens, es gibt ja aktuell, glaube ich, gar keinen Besseren, der das machen kann. Dann ist, glaube ich, die Beziehung RB Leipzig und Marco Rose eine besondere. Das kommt auch noch dazu. Er hat die Mannschaft noch. Also man hört überhaupt nicht von Spielern, dass sie nicht mehr mit ihm können. Sportlich ist noch alles möglich, im Pokal und in der Liga. Ich glaube einfach, dass das große Faktoren waren, dass man sagt, so, der bekommt noch die Möglichkeit, das weiterzumachen bis zum Ende der Saison, wie ich finde. Natürlich, wenn es jetzt gar nicht mehr geht, irgendwann finden die dann auch noch jemanden, der sich da hinsetzt. Aber ich finde das richtig und wichtig und auch ein gutes Zeichen. Marcel Schäfer ist auch keiner, bis jetzt hat er sich zumindest nicht so gezeigt als Verantwortlicher, der alle 3 Wochen irgendwie seinen Trainer in Frage stellt. Allerdings am Ende der Saison beziehungsweise zur neuen Saison, davon gehe ich aus und das ist auch das, was ich heute gehört habe, gibt es dann frischen Wind auf der Trainerbank.
Ja, das werden wir gleich nach und nach besprechen. Ist ja auch so, dass Schäfer nicht alleine entscheidet. Ne? Also da ist Herr Minzlaff, da ist Jürgen Klopp. Also wer jetzt wie viel Prozent an solchen Entscheidungen hat, ist schwer zu sagen. Aber natürlich sind auch noch andere dabei, die mitreden. Und man kann auch nicht wegdiskutieren, dass der Trend von RB einfach negativ ist. Gerade in der Bundesliga-Pokal-Halbfinale, ja, aber die Auftritte in der Liga waren mau. Und deshalb Max Zielke bei Social Media. Wie wird es von den Fans gesehen? Ist Rose noch der Richtige?
Es ist nicht das erste Mal, Patrick, dass wir genau diese Frage in dieser Saison stellen. Schon einmal war das Eis ganz schön dünn für Marco Rose. Und beim ersten Anlauf, als wir diese Frage gestellt haben, da war das Ergebnis noch ein anderes als heute. Heute wird die Frage mit 45% Ja, er ist es, 55% Nein, er ist es nicht mehr beantwortet. Rose hatte so einen Kredit, das kann man definitiv sagen, als Leipziger bei RB. Das haben die Fans ihm hoch angerechnet, dass er sich dieses Projekt angenommen hat. Aber das ist jetzt ein bisschen gekippt. gibt. Also dieser Kredit, der ist verspielt, das zeigen auch die Kommentare. Also man sieht keine vernünftige Taktik, schreibt einer. Dafür sind die Spieler nicht unbedingt verantwortlich. Sorry, Rose. Rose sofort entlassen, es braucht einen neuen Impuls. Für alles ist er nicht verantwortlich, aber der Kader kann deutlich mehr als diese Nichtleistungen in den letzten Spielen zeigen. Und dann werden wieder so ein paar taktische Dinge angesprochen. Wo ist das schnelle Spiel nach vorne hin? Und was ich am frappierendsten finde, die Leidenschaft, die fehlt den Fans. Und um das Ganze abzuschließen, abzurunden, der letzte Kommentar. Schade für Herrn Rose, aber er muss gehen. Einfach grausam zu sehen, welche nicht vorhandene Spielidee versucht wird umzusetzen.
Also zum Teil schon harte Kritik. Definitiv. Nicht unberechtigt, muss man ehrlicherweise sagen, in Teilen. Wir besprechen es gleich. Schauen zunächst auf das, was gestern passiert ist. Martin Groß, RB unterlag Mainz.
Bo Henriksen und Mainz 05 bleiben auf Kurs internationales Geschäft dank eines 2:1 Auswärtssieges in Leipzig. Und das trotz des frühesten Rückstands in dieser Bundesliga-Saison. 59 Sekunden sind gespielt, da trifft Xavi zum 5. Mal in dieser Saison und bringt Leipzig ganz früh mit 1:0 in Führung. Aus dem Durcheinander heraus behält er die Übersicht und trifft wie im Hinspiel. Aber Mainz schon in der ersten Hälfte ebenbürtig, kommt dann im zweiten Durchgang zu 2 Treffern. Zunächst Amiri nach Zuspiel von Nebel, für ihn der 5. Saisontreffer 1:1. 52. Minute. Und nur 6 Minuten später Amiri als Vorbereiter für Jonathan Burkhardt. Biciabu guckt nur zu und Gulaschi hat keine Chance. 58. Minute, 2:1. Spiel gedreht, 3 Punkte aus Leipzig mitgenommen. Der Rosenmontag kann kommen.
Wir arbeiten bis zum Ende der Saison mit dem Kader, den wir jetzt zur Verfügung haben. Heute hat uns Baumi gefehlt offensiv, Antonio Nussa fehlt uns, Xaver Schlager fehlt uns schon sehr lange. Jussi kam aus einer Verletzung zurück, hat gestern das erste Mal trainiert, war heute einsatzfähig für 10 Minuten. Auf der Bank war es heute, was Offensivkräfte und Nachschießen betrifft, sicherlich dünn. Und trotzdem haben wir hier ein Bundesligaspiel heute gehabt. Wir haben trotzdem unsere Ziele. An den Zielen wollen wir auch nichts ändern. Ändern wir auch nach wie vor nichts. Und dementsprechend müssen wir damit arbeiten.
Unstrittig, Rose, ein guter Trainer, ein sehr guter Trainer, ein sehr guter Typ. Und dennoch ist es so, dass die Auftritte von RB gerade in der Liga teilweise etwas zu durchschnittlich geraten. Zu wenig Esprit, Speed, Abenteuer, all das, was man eigentlich mit RB verbindet. Wie viel Verantwortung trägt er dafür?
Ja, ist erstmal ein Spiegelbild zu Red Bull Salzburg. Das ist nämlich ähnlich. Red Bull Fußball macht zurzeit nicht den Spaß, den er vor Jahren gemacht hat, wo man ihm begeistert zugeschaut hat, wo man Leipzig und Salzburg sehen will. Das ist irgendwo ist das Anstecken gewesen. Aber natürlich, es stimmt nicht nur die Leistung, es stimmen nicht die Ergebnisse. Auch der
Weil das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt. Glaubst du möglicherweise, dass sich dieser Ansatz, ganz junge Spieler, extrem hochpressen, ganz, ganz viel Tempo, wenig Rhythmus im Spiel, fast schon überholt hat, oder kann man den neu beleben?
Andere Mannschaften machen es ja auch. Wenn ich die Leverkusener sehe, die pressen auch hoch. Gestern in Frankfurt die erste Halbzeit, haben sie die Frankfurter nicht atmen lassen. Die Bayern pressen hoch und das ist eben das Erfolgsrezept. 1-1 über den ganzen Platz, hohes Pressing, frühe Balleroberungen. Und die sieht man eben in Leipzig zurzeit nicht. Und auch dieser Erfolg in Anführungszeichen gegen Wolfsburg war ja auch ein bisschen holprig mit den glücklichen Elfmeter, wo sie bekommen haben, wo ja lange diskutiert worden ist. Also damit ist man bei Leipzig nicht zufrieden und deswegen, und das ist eben im Geschäft das Normale, dass dann eben auch der Trainer in Frage gestellt wird. Es zieht sich ja nicht über 2-3 Spiele hin, sondern eigentlich schon über die ganze Saison. 23 Punkte hinter den Tabellenführer, das ist nicht der Anspruch von Leipzig. 1 Sieg nur in der Champions League von 8 Spielen, das ist auch nicht der Anspruch, den Leipzig hat. Natürlich im Pokal ist man im Halbfinale und ich glaube, das ist eigentlich das, was Marco Rose noch hält bei Leipzig, weil die Kritik ist ja nicht gestern und vorgestern aufgekommen nach dieser Niederlage, sondern die ist ja schon in den letzten Wochen da. Natürlich diskutiert man hinter den Kulissen, aber ich mag Marco Rose, er ist ein super Typ und gerade hat man die Pro-Argumente für Rose gehört und das kann ich nur unterstützen. Im Verein, die Spieler, alle stehen hinter Marco Rose, hat man auch an der Jubeltraube gesehen, irgendwann vor ein paar Wochen.
Das war gegen Frankfurt.
Wo sie sich für den Trainer gefreut haben, obwohl sie das Tor geschossen haben. Aber das war ein Geschenk für den Trainer, weil man mit dem Trainer klarkommt. Er kommt gut klar mit der Mannschaft, interne Kommunikation stimmt. Aber die Ergebnisse stimmen nicht und deswegen ist es normal, dass über ihn diskutiert wird.
Also es wird diskutiert und ich glaube nicht, dass ein Pokalerfolg ihn retten kann. Ich glaube, über Roses Aus nach der Saison gibt es keine zwei Meinungen mehr in Leipzig. Es geht jetzt erstmal weiter mit ihm. Es könnte mit einer Niederlage gegen Freiburg schon die Champions League so weit weg sein, dass es auch dort Probleme gibt.
Genau, gerade, weil das ist ja schon riskant.
Ne? Ja, gerade die Champions League ist natürlich das, auf was bei RB auch in der Konzernzentrale in Puschel geschaut wird. Die Champions League-Saison von RB war eine einzige Katastrophe. Und jetzt ist man drauf und dran, die Champions League zu verspielen. Und ich glaube, das plus der schlechte Fußball plus, ich glaube, einen Punkteschnitt von knapp über 1 aus den letzten 16 Spielen ist halt nicht der RB-Anspruch. Also gerade dieses Champions League-Halbfinale, wo man mal gespielt hat, ist irgendwo in den Köpfen. Man will in der Champions League in Europa als Weltkonzern mitspielen. Und dann ist so ein Auftreten nicht mehr der Anspruch, den RB heutzutage hat.
Absolut. Also man merkt, die Luft ist raus. Die Geschichte ist im Prinzip in dem Spektrum erzählt. Jetzt versucht man, sie noch gemeinschaftlich zu einem Happy End zu bringen. Und das finde ich auch richtig und wichtig. Deswegen sage ich auch, es ist richtig und gut, an Marco Rose jetzt noch weiter festzuhalten. Nur man sieht ganz eindeutige Sachen. Der Punkteschnitt sukzessive geht nach unten. Sie haben ihren Fußball umgestellt, haben weniger Ballbesitz. Dafür pressen sie aber auch weniger. Also das funktioniert natürlich gar nicht. Es spielen sich weniger Großchancen. Also
man muss ja auch sagen, bestimmte Helden von RB sind in die Jahre gekommen.
Genau. Und das ist jetzt das, worauf ich dann kommen wollte. Sie haben es verpasst, den Umbruch einzuleiten. Und das war sicherlich dann auch ein Ding für den Trainer. Aber, und da, ich will gar nicht der Anwalt sein von Marco Rose. Er hat es gerade im Interview auch gesagt. Und diesmal muss man es auch wirklich gelten lassen. Was da alles weggebrochen ist. Allen voran Schlager, der so das Herz sein soll, jetzt das neue Gesicht, der Taktgeber, der fehlt einfach. Den bekommen sie nicht ersetzt.
Man verletzt am anderen auch.
Genau, aber das Zentrum mit Kampel zum Beispiel, wenn das jetzt der Fixpunkt sein soll, sein Weg ist auch zu Ende. Also es gibt schon Gründe, aber auch auf der anderen Seite, der Trainer hat das mit dem, was da ist, bis jetzt nicht hinbekommen, dass dann irgendwie noch, ich meine, da steht ja auch immer noch eine gute Mannschaft.
Und es gibt Ausnahmen.
Ja, aber so gut sind sie halt nicht mehr, das muss man eindeutig sagen. Also ich finde, sie haben einen sehr guten Trainer, der eben auch eine gewisse Aura hat, ja, der, so viele gibt es ja da auch nicht mehr. Und ich würde sagen, der Kader ist einfach auch nicht mehr so gut. Das muss man einfach sagen. Was hatten die früher auch für Kanten dahin drin? Der eine spielt jetzt bei Bayern, der andere spielt bei
Liverpool.
Ja, da haben sie mit Leimer Spieler verloren, mit Soboslai Spieler verloren, mit Olmo einen wichtigen Spieler verloren, mit Xavi jetzt, der die ganze Zeit ausgefallen ist. Also momentan ist es auch schwierig. Ich hoffe nur, dass er das durchhält, weil natürlich ständig Kritik da ist.
Und aber
das,
dann würdest du
das
sagen,
belastet einen. Ich würde den Trainer behalten und würde den Kader umbauen.
Ja genau, dann ist er aber aktuell nach deiner Einschätzung der Leidtrage dessen, dass der Umbruch möglicherweise ein Jahr zu spät kommt?
Ja, bin ich schon. Ich sehe das, ich sehe das schon so. Sie haben ja, das muss man sagen, beide Vereine, Red Bull Salzburg und auch Leipzig, haben ja wirklich gelebt von der Personalpolitik in den ersten Jahren. Sie haben wirklich herausragende Spieler geholt. Und die haben sie dann auch noch verbessert. Mhm. Und das haben sie weder in Salzburg noch in Leipzig jetzt geschafft, dass sie diesen Spieler für diesen Kader, für diesen Fußball auch holen. Und da kann der Trainer nicht immer der Schuldige sein. Also ich sehe ihn sicher nicht als Schuldigen.
Aber hast du den Eindruck von ihm, entschuldige einmal noch, hast du den Eindruck, dass er kämpft, dass er diesen Job... Oder spürt er, dass das, was eben auch in der Runde schon anklang, der Weg spätestens im Sommer zu Ende sein könnte?
Das ist ja das Schwierige. Ich hoffe, dass er das nicht spürt. Ich hoffe, dass er sich einfach jetzt mal selber regenerieren kann, dass er mit Leuten zusammen ist, die gut sind, wo er sich selber nicht ständig dann in Frage stellt, was jeder Trainer dann tut. Weil jeder Trainer hat in den Momenten, der ist ja kein Moment, sondern es läuft ja schon lange so. Du lebst ja schon mit langer Kritik. Und wenn die Tabelle immer noch okay war, lebst du aber mit Kritik. Und ich hoffe, dass er sich davon erholt und dass er irgendwo frisch wird, dass er auch sagt, obwohl man natürlich verantwortlich ist, man ist das Chef des Ganzen. Das bleibt ja auch so. Und es ist natürlich so, dass man den Chef dann auswechselt. Aber ich würde mir wünschen, der bleibt und der Kader wird dementsprechend umgebaut und sie holen die richtigen Leute.
Also du würdest dir sogar wünschen, dass er über den Sommer hinaus bliebe?
Ich würde mir das wünschen, weil ich sehe jetzt auf dem Markt auch nicht unbedingt jemand. Und ich würde mir natürlich auch wünschen, dass mein lieber Hoeneß jetzt nicht unbedingt nach Leipzig geht. Also von daher, wenn Rose bleibt, geht auch Hoeneß nicht nach Leipzig.
Interessant.
Also da bin ich jetzt ziemlich eigen für den VfB natürlich. Ich wünsche mir, dass der beim VfB bleibt.
Aber genau dieser Name wird natürlich gespielt und die Frage, möglicher Nachfolger Philipp Hinze, unser Experte für Leipzig bei Sky Sport News, wird natürlich gestellt.
Bei RB ist klar, natürlich wackelt Marco Rose, aber man hat sich am Samstagabend und Sonntag früh dann eben dazu entschieden, mit Rose weiterzumachen. Leitet heute am Sonntag ganz normal das Training, das Spielersatztraining, das Auslaufen, aber Fakt ist, er wackelt bedenklich. Marco Rose und RB, das war in der Saison schon öfter auf der Kippe. Kurzer Blick in den Horror-November, als man 6 Spiele in Folge nicht gewinnen konnte. Die Krönung, das 1-5 gegen Wolfsburg. Dann folgte aber im ersten Endspiel ein überzeugendes 3-0 gegen Frankfurt. Warum hat sich RB noch nicht von Rose getrennt? Denn klar ist, man hatte genug Möglichkeiten, die Trainerentscheidung zu vollziehen. Aber man ist nicht überzeugt von einer Interimslösung, möchte mit Rose eigentlich bis zum Sommer weitermachen, um dann einen Neustart zu forcieren. Top-Kandidat aus RB-Sicht Sebastian Hoeneß vom VfB, auch auf der Liste Roger Schmidt, derzeit vereinslos, und bei Crystal Palace momentan unter Vertrag Oliver Glasner. Rose darf noch weitermachen. Die Frage ist, wie lange, denn der Kredit, der große Kredit, wird immer kleiner und kleiner.
Wie schätzt du denn die Kadersituation bei RB ein, Tobi?
Also ich finde den Kader, er ist nicht mehr so gut, wie er früher war, aber wenn man ihn vergleicht mit anderen und wer da oben steht, ein Mainz und Freiburg jetzt und Wolfsburg vielleicht ein bisschen rausgenommen, aber die haben den Xavi Simons, die haben den Šeško, die haben den Openda, die haben den Lukeba. Also der Kader ist ja überdurchschnittlich und ich würde mal sagen Champions League reif. Und dieser Gedanke, den Kader auszuwechseln und den Trainer zu behalten, aus Trainersicht kann ich natürlich nachvollziehen, wie oft es dann wirklich schon vorgekommen ist, ist die andere Frage. Ich glaube schon, dass sie sehr auf Basti Hoeneß gehen werden, der sich noch nicht entschieden hat, der noch nicht weiß, was er macht, der, glaube ich, jetzt den März abwarten will. Aber mit seiner Vergangenheit bei RB, U17-Trainer war er dort, ist es logisch, dass RB sich diesen Gedanken macht. Und am Ende muss, glaube ich, Basti Hoeneß für sich entscheiden, was er will. Er hat eine Ausstiegsklausel, der VfB würde selbst gerne mit ihm verlängern. Und das wird im März noch sehr, sehr spannend, glaube ich.
Tut weh, ne? Ja, ich bin nach wie vor der Meinung, dass er, wenn er bessere Spieler dazu bekommt, dass er dann die Kurve kriegt, weil er hat in Dortmund schon bewiesen.
Ich meine jetzt auf Hoeneß bezogen.
Ja, also
musst du dir Sorgen machen,
dass wenn der Platz nicht frei wird, dann kann er was ja nicht hin.
Aber ich verstehe, was Armin sagt, auch mit dem Auswechseln dann des Kaders und Trainer behalten. Das ist natürlich schwierig, klar. Aber ich glaube, Klopp haben sie auch nicht ohne Grund geholt in diesen RB-Kosmos. Sie haben schon gemerkt, okay, wir wollen ganz nach oben, aber dazu fehlt uns noch etwas.
Also vor allem haben erst mal jetzt Schritte nach hinten gemacht. Und wir haben ja gerade schon Salzburg so ein bisschen mit reingebracht. Generell der Fußball bei RB, Oliver Münzlaff würde es jetzt nicht gerne hören, der ist zurzeit ein Trümmerhaufen, auf Deutsch gesagt. Mit dem, was mal da war und was jetzt ist, liegt Red Bull Fußball zur Zeit da, wo ihn diese Verantwortlichen nie sehen wollten. Nie. Ja, und da ist jetzt Jürgen Klopp da. Aber Jürgen Klopp kommt jetzt nicht, legt die Hand auf und es funktioniert wieder alles. Das ist ja auch wieder ein langer Prozess, bis das wieder funktioniert.
Und man sieht das auch. Es gibt zum Beispiel bei RB, ich klammer jetzt mal Manuel Baum aus, keinen, wo du jetzt sagst, der könnte jetzt übernehmen. Und das bei so einem Konstrukt, sage ich mal, bei so einem
weit operierende.
Genau. Ja. Und das, was sie werden wollen, siehst du da niemanden? Das geht natürlich eigentlich auch nicht.
Mhm. Es gäbe einen mit Jolt Löw, der jetzt geholt wurde, der die Erfahrung hat, in vielen Vereinen gesammelt hat. Mhm. Aber da haben wir die Information, der will jetzt noch nicht übernehmen. Er ist in dieser neuen Rolle sehr glücklich, will da erst mal ankommen. Also er kann jetzt nicht nach, weiß ich nicht, 2 Monaten auf einmal sagen, von Head of oder Unterstützung für Head of Soccer würde jetzt gleich wieder Cheftrainer, geht in eine andere Rolle zurück. Und was macht er danach? Also der steht nicht zur Verfügung.
Hältst du für ausgeschlossen, dass eine Diskussion irgendwann auf Klopp zuläuft als Trainer?
Dass es eine Diskussion geben kann von uns vielleicht, dass er es machen wird, halte ich für ausgeschlossen.
Ja, von euch ja, ganz sicher. Aber ich glaube nicht, dass Jürgen Klopp nochmal auf der Trainerbank in den nächsten Jahren wahrscheinlich vielleicht für sein ganzes Leben nicht mehr geht. Er hat vielleicht auch mit diesem Thema schon so ein bisschen für sich abgeschlossen. Natürlich ist nichts unmöglich, aber grundsätzlich sehe ich jetzt Jürgen Klopp nicht als Trainernachfolger von irgendjemandem. Und das hat er ja auch ausgeschlossen in diesen Red Bull-Kosmos.
Jetzt sprichst du von Trümmerhaufen. Das ist die aktuelle sportliche Situation. Wenn man jetzt sagt, man macht mit Rose weiter und verliert dann in Freiburg, was passiert dann? Wie lange kann man das durchhalten? Es ist natürlich auch möglich, dass Marco Rose, dessen grundsätzliche Qualität als Trainer überhaupt nicht in Frage steht, das gedreht bekommt. Aber es macht im Moment schon den Eindruck, als fehlt die Leichtigkeit der Übung, wenn ich es mal so sagen
darf. Ja, das hat man ja vor 2 Wochen über Niko Kovac auch gesagt. Wenn er jetzt noch mal ein Spiel verliert, dann wurde da auch schon drüber diskutiert. Es geht also sehr schnell.
So weit waren wir hier noch nicht,
oder? Ja, hier nicht, aber generell, was passiert, wenn es auch wieder nicht schafft und so weiter. Niko hat jetzt 2 Spiele gewonnen und alles und die Sonne scheint wieder. Ja. Und so schnell geht's eben im Fußball. Und
Aber was spricht dafür?
Die haben ja jetzt nicht nur ein schweres Spiel gegen Freiburg in Freiburg, sondern danach kommt Dortmund nach Leipzig. Das ist ja dann auch wieder so ein Spiel, wo du nicht unbedingt gewinnen musst oder als Favorit ins Spiel gehst. Also es kann sich sowohl in die eine als auch in die andere Richtung drehen. Wenn sie jetzt wie ähnlich, ja, und deswegen auch Niko Kovac, weil ja diskutiert worden ist, der schafft es vielleicht auch nicht nach den ersten 2-3 Spielen. Und jetzt läuft es, ja, weil jetzt der Einfluss, den er genommen hat auf die Mannschaft, den setzt die Mannschaft jetzt auch um. Körperlich scheint sie in einem fitteren Zustand zu sein in Dortmund. Und Marco Rose muss natürlich auch, braucht sich auch als Trainer, das ist notwendig, Quäntchen Glück, vielleicht mal ein Spiel schmutzig zu gewinnen. Und dann steigt wieder das Selbstbewusstsein der Mannschaft. Sie ist auch gegen Wolfsburg nicht selbstbewusst aufgetreten. Nicht diese Selbstverständlichkeit, die sie über Jahre lang im Endeffekt gezeigt haben. Und das ist jetzt, was Marco Rose braucht. Ein gutes Ergebnis, am besten mit einem guten Spiel und 3 Punkte in Freiburg. Ja,
was machst du denn, wenn jetzt Marco Pokalsieger wird und noch ein Champions League reinkommt? Entlässt ihn dann auch, oder? Die Möglichkeit besteht ja noch.
Ja,
ne? Absolut. Sie spielen keine gute Saison, aber sie haben die Möglichkeit, das noch zu schaffen. Von daher jetzt immer darüber zu reden, ob Rosi noch da ist oder nicht.
Also ich glaube, wenn man eine Grundsatzentscheidung treffen würde und sagen würde, wir wollen dann einen Neubeginn, dann würde ich sagen, traue ich dieser Führung, dieser entscheidungsstarken Führung auch zuzusagen, wir setzen trotzdem eine Zäsur. Also das ist jetzt meine Einschätzung.
Ja, ja, aber das kann man ja so und so denken. Ja. Oder ich sage, okay, jetzt hat er das auch noch geschafft.
Also Jupp Heynckes ist damals nach einem Champions-League-Sieg bei Real Madrid nicht entlassen worden, aber man hat sich getrennt.
Das sind jetzt keine Vergleiche für mich, sondern er ist ja schon ein paar Jahre da jetzt im Endeffekt. Er hat ja schon was erreicht in Leipzig. Man hält was von ihm. Die Mannschaft ist nicht gegen ihn. Und wenn er das wirklich nur schafft und die Möglichkeit hat, er das zu schaffen, dann, wieso soll man den nicht behalten? Und dann kann man vielleicht den Kader noch auswechseln. Die Möglichkeit muss da auch bestehen. Wir reden immer schon, als wenn es endgültig wäre. Also wenn er jetzt ein Spiel verliert, dann ist er dann weg. Muss nicht sein.
Ist ein ganz wichtiger Punkt. Ist auch wichtig, damit wir es von verschiedenen Seiten beleuchten. Also absolut Zustimmung.
Ich kann mir vorstellen, dass Marco Rose das Heft in die Hand nimmt und sagt, so, wisst ihr was, ich höre Hoeneß, ich höre, vielleicht geht das hier
Roger
nicht weiter,
Schmidt
vielleicht spürt
er
das
immer,
ja auch selber, dass er sagt, und jetzt gehen wir rein. Das sind meine letzten Wochen. Wir verstehen uns eh alle gut. Wir reißen uns jetzt nochmal zusammen. Wir gucken, dass wir ins Pokalfinale kommen. Wir machen das Maximum in der Liga und dann höre ich hier auf. Weil, das muss man auch mal sehen. Ich kenne Marco Rose noch aus Mönchengladbacher Zeiten. Da war er, ich sag mal so salopp, der heißeste Scheiß. Ja, jeder wollte ihn. Dann kam er zur Borussia und hat ja, also der hat so abgeliefert. Und dann kam diese Dortmund-Thematik. Ja. Dann beim BVB macht er eigentlich einen super Job, hat einen klasse Punkteschnitt. Auf einmal ist er finito. Der hat übrigens im Schnitt holt er fast 2 Punkte als Bundesliga-Trainer. Das muss man sich mal reinziehen. Aber irgendwie hat man das Gefühl, er ist nicht mehr so wie damals. Natürlich entwickelt man sich als Mensch, aber er kam ganz viel über diese Jugendlichkeit, über dieses, er hat was erzeugt in einem. Und ich habe das Gefühl, vielleicht braucht er jetzt auch mal ein Jährchen, um wieder Kräfte, du hast es gerade auch gesagt, um ein bisschen Kraft zu tanken. Und dann kommt ein Marco Rose zurück, den wir vielleicht dann noch ganz woanders sehen können.
Allerdings muss man auch sagen, damals in Gladbach, als klar war, dass er geht, lief es dann auch nicht mehr so gut. Das gehört zur Wahrheit. Und auf der anderen Seite haben wir schon darüber gesprochen, wie das Verhältnis ist von der Mannschaft von RB zu Rose. Und das scheint total intakt zu sein. Wenn wir zurückdenken, letztes Jahr FC Bayern, Thomas Tuchel, man sagt, man trennt sich am Saisonende. Und es ging Champions League ein bisschen ausgeklammert, ziemlich in die Binsen, weil es zwischen Mannschaft und Tuchel überhaupt nicht mehr gepasst hat. Zwischen Rose und der Mannschaft passt's. Daher, wenn er so ein Modell wählt und sagt, okay, bis Saisonende, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das in Leipzig erfolgreicher ist, vergleichsmäßig, als es beim FC Bayern mit Tuchel gegangen ist.
Dort da einmal den Stempel drauf. Wäre das auch vorstellbar für dich?
Ich wünsche Marco Rose weiterhin eine Zukunft bei Leipzig, weil ich mag ihn als Mensch, ich mag ihn als Trainer. Ich habe ihn jetzt auch die ganzen Jahre verfolgen können und macht einen super Job, ist ein super Typ und hat eigentlich immer diesen erfolgreichen Fußball spielen lassen. Aber zurzeit aus unterschiedlichen Gründen, eben auch aus den Gründen, die er uns auch gerade gesagt hat. Viele wichtige Spieler fehlen ihm, aber die sind nicht da und die Ergebnisse müssen trotzdem geliefert werden.
Also er braucht Ergebnisse, um wieder in die Spur zu kommen und dann ist alles offen. Das nehme ich mit aus dieser Runde.
Und Sebastian Hoeneß wird nicht mehr gehandelt in Leipzig. Zur Zufriedenheit von Armin.
Ich persönlich glaube, dass der Name weiterhin eine große Rolle spielen dürfte, so wie ich das gehört habe. Wir werden es sehen. Gleich sprechen wir über die Bayern und über Bayer Leverkusen, natürlich auch über den VfB Stuttgart am Freitag. Aber natürlich dieses große Duell, dieses deutsche Duell in der Champions Sieg. Das wird uns gleich beschäftigen. Bei Sky 90 die Fußballdebatte.
Wir sind zurück bei Sky90, die Fußballdebatte, die Crunch-Time beginnt. So haben wir das genannt zum Einstieg in die Sendung. Und das bezieht sich vor allem auf die Bayern und auf Bayer Leverkusen. Die werden in den deutschen Duellen in der Königsklasse aufeinandertreffen. Beide sind Starter, Stefan Graf und die Bayern ganz besonders.
Ich denke, dass wir jetzt in Summe einen sehr, sehr guten Februar gespielt haben. Und haben jetzt zwei Spiele gehabt mit Frankfurt und mit Stuttgart, wo wir gerade in so einem Spiel im Spiel gewachsen sind.
Die Form stimmt also vor dem Duell mit Leverkusen.
Ja, ich denke mal, das werden Spiele auf Augenhöhe sein und wir freuen uns auf dieses Duell.
Es geht um viel, um den Traum vom Finale daheim oder schlicht um die Antwort auf die Frage:
Wer ist besser, Bayern oder Leverkusen im Moment?
Jeder hat seine eigene Meinung. Wir sind, glaube ich, stabil genug, um Bayern zu ärgern nächste Woche.
Nach dem 4:1-Sieg.
Wunderbar gespielt. Wunderbar gespielt.
In Frankfurt.
War sehr gut.
Joa, was für ein Tor.
Es war gut zu spielen, ein gutes Gefühl zu haben, dass wir es haben. Wir sind bereit, die nächste Herausforderung zu attackieren.
Bayer. Gegen Bayern oder auch Musiala gegen Wirtz.
Karl-Heinz Rummenigge hat gesagt, Florian Wirtz ist derzeit der beste deutsche Fußballer. Kitzelt das Jamal Musiala, wenn er sowas hört?
Gut, jeder hat das Recht, seine Meinung zu äußern.
Das hat mich gewundert, ja, weil mit Musiala hat man ja vor kurzem verlängert, im Deal von ca. 175 Millionen Euro. Zu sagen, dass so einer dann nicht der beste Spieler ist in Deutschland, dann ist es schon ein Schlag ins Gesicht für Musiala. Man kann ja sagen, man will Wirtz holen, weil er auch ein sehr guter Spieler ist. Oder ähnlich gut wie Musiala oder anders wie Musiala, aber auch wichtig für die Mannschaft. Aber in dieser Form, glaube ich, hat sich Kalle ein bisschen vergaloppiert.
Macht er das?
Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und Max Eberl wird auch nicht erfreut drüber sein, weil er muss das ja im Tagesgeschäft wieder klären.
Es ist immer subjektiv, wer findet wen am besten. Ich muss sagen, dass wir mit Jamal und mit Florian Wirtz zwei herausragende Fußballer in Deutschland haben und darüber können wir uns freuen.
Genauso wie auf zwei große Fußballspiele, bei denen der Druck vielleicht ein bisschen mehr bei den Bayern liegt. Oder nicht?
Dieses Wort Druck, ich höre das immer sehr oft. Man muss einfach immer den höchsten Anspruch haben für sich selber. Und dass ich alles gewinnen will, das war immer so.
Fakt ist.
In Champions League eine kleine 5 Schlagminuten und du bist weg.
Es ist das Duell zweier großer Mannschaften.
Wenn wir unser Maximum am Tag liefern, dann gewinnen wir auch gegen den Gegner.
Voller Selbstvertrauen.
Ist auf jeden Fall sehr viel drin.
Viele Geschichten gibt es und wird es geben rund um dieses Champions League Achtelfinale zwischen Bayern und Leverkusen.
Und eine Geschichte ist das Werben der Bayern um Florian Wirtz. Und die Aussage von Karl-Heinz Rummenigge, Max Eberl musste darauf jetzt reagieren, ist dazu befragt worden. Und jeder hat das Recht, seine Meinung zu äußern. Das klingt natürlich erstmal nicht so elegant, aber ist auch schwierig für ihn, darauf zu antworten. Was hast du für eine Interpretation dessen, was Karl-Heinz Rummenigge gesagt hat zu Wirtz?
Also ich glaube, für Musiala war es schon hart und die Musiala-Seite nach der Verlängerung jetzt sowas zu hören. Man wirbt sehr lange darum, um den Vertrag wirklich abschließen zu können und dann kommt sowas.
Aber ist ein Spieler das wirklich schon, dann so, ich sag mal, empfindlich?
Ich glaube, das bekommt er schon mit. Also das war schon ein Brett. Auf der anderen Seite, wenn man ein bisschen hinter die Kulissen blickt, das Gehaltsvolumen bei Bayern ist sehr, sehr groß und der Auftrag an Max Eberl ganz klar, er soll einsparen und dann ist es vielleicht dem einen oder anderen Aufsichtsrat zu viel Geld, das Musiala in dem Fall gezahlt wird. Wenn man die Aussage von Rummenigge anschaut, dann ist es ihm offensichtlich auch zu viel. Und dann ist es vielleicht nicht nur an Musiala gerichtet, sondern auch an Eberl so. Müssen wir dem wirklich so viel zahlen, wenn es in Leverkusen noch einen besseren gibt? Trotzdem, ob man über einen eigenen Spieler sowas sagen muss, weiß ich nicht. Eventuell wollte er ihn kitzeln vor diesen beiden Duellen gegen Leverkusen. Aber ich glaube, es geht schon auch ein bisschen drum, was im Aufsichtsrat und hinter verschlossenen Türen auch
Aber das ist natürlich ein sehr interessanter Ansatz, weil das würde ja auch erklären, was dahinter steckt. Weil man bei Karl-Heinz Rummenigge immer unterstellt, dass eine Idee hinter dem verborgen ist oder erkennbar ist, jedenfalls dahinter steckt, was er sagt.
Also es steckt sicher eine Idee dahinter. Es steckt, glaube ich, in erster Linie die Idee dahinter, dem Florian Wirtz zu 100% zu zeigen, wir wollen dich und wir tun alles, dass du kommst. Ob man dann, wie gesagt, alles tun muss in dem Sinne, dass man den eigenen Spieler damit ein bisschen herabsetzt, weiß ich nicht. Aber das eine Wirtz, das deutlich zu zeigen, man will ihn. Und
ein versteckter Seitenhieb gegen
zum anderen auch mal zu sagen, wir dürfen nicht immer mehr Geld ausgeben, weil der Musiala natürlich sehr viel verdient künftig und eine Ausstiegsklausel hat und auch Alfonso Davies sehr viel verdienen wird die nächsten Jahre. Auch an Max Eberl könnte ein bisschen weniger sein.
Leuchtet dir das ein? Oder ist das zu sehr ums Eck?
Ja, man kann aber nicht alle Spieler haben. Und man weiß ja, und das beste Beispiel ist Paris Saint-Germain. Ja, wie funktionieren sie? Ja, was nehmen sie sich gegenseitig? Natürlich sind es zwei junge Spieler, zwei ehrgeizige Spieler, zwei Spieler, die erfolgreich sein möchten, zwei Spieler, die den Unterschied machen können. Alles in Ordnung. Aber ja, zu viel Köche verderben auch den Brei. Und deswegen sollte man dann auch ein bisschen vorsichtig sein. Ja, holen wir alle Superstars, den besten, den zweitbesten, den drittbesten Spieler, wen auch immer. Ja, die müssen ja auch irgendwo zusammen auf dem Platz funktionieren. Wirtz und Musiala haben es teilweise in der Nationalmannschaft gezeigt, nicht immer, weil sie auch nicht immer angefangen haben. Bei der Europameisterschaft war Florian Wirtz das eine oder andere Mal auch auf der Bank gesessen, kommen von der gleichen Seite, mehr links orientiert. Es ist schwierig, um zu sagen, ob die beiden dann auch gemeinsam funktionieren, dass sie dieses Geld, was man hier investieren würde, auch dann wert sind.
Aber leuchtet dir die Erklärung im Hinblick auf die Aussage von Rummenigge ein? Also, dass es sozusagen indirekt zumindest nette Grüße an Max Eberl waren?
Das könnte ich noch verstehen, aber er hat Musiala irgendwie so ein bisschen meiner Meinung nach wehgetan, also der Seite Musiala. Ich weiß nicht, wie Jamal das aufnimmt, aber es war ganz sicher jetzt nicht der glücklichste Satz gegenüber Musialas Seite. Andererseits natürlich Max Eberl, hey, wir haben nicht einen Goldesel, der uns das Geld irgendwo rausgibt, den haben sie nicht, ja, und sie haben sehr viel Geld ausgegeben in den letzten Jahren, war nicht immer unbedingt der glücklichste Transfer. Musiala wusste man, dass es in diese Richtung geht. Ich gehe davon aus, dass da etwa 175 Millionen in diesen 5 Jahren mit Bonuszahlungen, mit Gehalt, etwa, dass man da hinkommt.
Und das ist sehr gut, Lothar.
Und Wirtz würde ja nicht billiger sein. Wirtz würde ja nochmal die Ablösesumme und Top-Kosten, ja, also von dieser Seite her, ja, kann ich Karl-Heinz Rummenigge schon verstehen, dass man sagt, Max Eberl, wenn du mal 200 reinbringst, dann kannst du auch 250 noch mal ausgeben.
Ja, da muss man aber viel Gehalt einsparen, also wenn man die Volumina sich mal so einmal so vor Augen führt.
Also ich muss sagen, also Wirtz ist ja noch Spieler bei Bayer Leverkusen.
Absolut.
Und jetzt müssen wir uns mal vorstellen, dass andere so über Spieler vom FC Bayern sprechen würden. Was wäre dann da von Rummenigge, Hoeneß und den Verantwortlichen? Das macht man einfach nicht. So langsam ist es auch eine Frage von Stil, dass man natürlich tausendmal gefragt wird und irgendwann mal etwas dazu sagt. Das verstehe ich.
Aber Rummenigge sucht sich letztlich selber aus, wann er sich äußert. Also ja, da würde ich dir in dem Fall auch
aber genau zu dem Thema hatte ich mit Max Eberl letzte Woche auch gesprochen. Und er sagt, er ist Bayern Verantwortlicher und er ist in der Verantwortung kann er das nicht machen, weil er hätte jetzt auch nicht gern, wenn Manchester City von Bayern-Spielern öffentlich träumt. Karl-Heinz Rummenigge ist Aufsichtsrat und ist halt nicht mehr Sportvorstand, nicht mehr im Tagesgeschäft, aber jeder von uns weiß, dass er trotzdem noch
oder eine der wichtigsten Aussagen werden als privat gekennzeichnet. Der Uli Hoeneß hat ja gesagt, also ich als Privatperson sehe das so oder so.
Ja, also ich finde es einfach stillos, das in der Häufigkeit zu machen. Dazu gebe ich Lothar recht, als ich das gesehen habe oder als du das gesagt hast, habe ich absolut genickt zu Hause. Was denkt jetzt Musiala vor? Er hätte das bei den Vertragsveränderungen wahrscheinlich auch nicht gesagt. Dann hätte er überall erzählt, Musiala ist der Beste. Übrigens, die Wirtseite ist ja auch mit dem Papa, die gucken sich das ja auch an. Ob diese Avancen positiv ankommen, das weiß ich übrigens auch nicht. Weil er weiß ja dann, wenn ich zum FC Bayern gehe und da Spieler bin, dann wird über mich vielleicht irgendwann auch so gesprochen.
Gut, auf der anderen Seite, also der Vertrag von Musiala ist ja davon nicht tangiert. Also jetzt hat Rummenigge gesagt, Wirtz ist der beste deutsche Spieler. Irgendwann wird er sagen, das ist Musiala dann auch. Ist er halt der 1B-beste Spieler.
Aber er hat gesagt, Wirtz ist es. Der spielt in Leverkusen, Musiala spielt in Bayern. Den haben sie gerade verlängert, vor 1-2 Wochen, als er noch nicht
verlängert war. Aber er ist ja nicht unter der Prämisse verlängert worden, das muss man jetzt auch mal sagen. Man hat ihm ja nicht gesagt, du bist der beste deutsche Spieler, deshalb verlängern wir. Ich verstehe den Punkt, ganz klar, aber
man hat auch schon gesagt. Ich glaube schon, dass sie das gesagt haben in der Gruppe. Du bist das Wichtigste für Bayern München, wir brauchen dich für die Zukunft. Ja. Es brechen einige Gesichter weg, wir brauchen deine Qualität.
Ich gehe sogar so weit, dass sie gesagt haben, du bist besser als Wirtz.
Sie haben ihm zumindest den besten Vertrag gegeben, den höchstdotierten, den es jemals gegeben hat beim FC Bayern. Und ich glaube, um zu Karl-Heinz Rummenigge zurückzukommen.
Sollen wir einmal ganz kurz das Zitat noch mal anschauen, damit wir jetzt noch mal alle ganz genau wissen, um was es ging. jetzt müsste ich es noch lesen können. Alle beim FC Bayern sind sich einig, dass er genau der Spieler ist, den wir haben wollen, damit wir es nochmal ganz genau haben. Nicht um Leverkusen zu schwächen, sondern um uns zu verstärken. Wirt sei, so sagt er dann weiter, der beste Spieler Deutschlands. Also, das ist so gefallen.
Ja, ich finde es nicht so dramatisch, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ich sehe es von außen jetzt. Und Kalle muss ja auch viele Interviews geben, obwohl er jetzt nicht mehr im operativen Geschäft ist. Und den einen Spieler hat er ja schon und den anderen will er gerne haben. Also wenn Wirtz schon geht, den ich auch für den besten Spieler übrigens halte, den wir haben, dann wäre es mir schon recht, wenn er dann in Deutschland bleibt. Weil entweder bleibt er in Leverkusen, wäre auch gut, weil die eine ganz tolle Mannschaft aufgebaut haben, ein super Personalpolitik in den letzten Jahren gemacht haben, einen super Trainer haben, die Mannschaft ausbaufähig ist, entweder bleibt er da. Und wenn er nicht da bleibt, woanders hingehen sollte, dann würde ich mir natürlich wünschen, dass er in Deutschland bleibt. Und das kann nur Bayern München sich leisten, sonst niemand. Und dann können die ja ausmachen. Da sehen sie es jeden Tag im Training, die beiden. Wirtz und Musiala, wer denn der Bessere ist. Das wäre vielleicht ganz... Da werden wir schneller draufkommen, wer der Bessere ist. Ne?
Genau, also wahrscheinlich oder eine mögliche Variante ist ja auch, Wirtz verlängert. Dann gibt es eine Ausstiegsklausel und dann können die Bayern in ein oder zwei Jahren in Ruhe angreifen und vorher Geld einsammeln. Wäre das eine Variante?
Es wäre eine Variante, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Bayern ein oder zwei Jahre warten. Also es gibt genug im Verein, die davon träumen, dass es in diesem Sommer klappt. Ich glaube, der Uli Hoeneß hat ja bei uns gesagt, 10% ist die Wahrscheinlichkeit. Jetzt habe ich schon aus dem Verein mal was gehört. 20% ist die Wahrscheinlichkeit. Und man versucht einzusparen, man versucht Spieler loszuwerden. Und wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, in diesem Sommer einen Spieler zu holen, und wenn der FC Bayern dann nur einen einzigen Spieler holt, dann wird man vorher einen Wirtz holen.
Besteht das im Zusammenhang mit dem zurückgezogenen Angebot Kimmich?
Es steht insofern im Zusammenhang, was ich vorher gesagt habe, dass die Gehaltskosten explodiert sind und dass man gesagt hat, man muss irgendwann mal ein Stoppschild aufstellen. Das hat jetzt Kimmich getroffen. Man spricht weiter, aber man hat ja gesagt, er ist jetzt nicht wie Musiala 22 oder wie Davis 24, sondern er ist schon 30. Daher kriegt er auch keine geschätzt 220 Millionen Signing-Fee wie Alphonso Davies, sondern weniger. Das Gehalt an sich ist immer noch sehr, sehr gut. Und Kimmich hat zu lange gezögert, zu lange überlegt. Und dann hat man eben am Donnerstag gesagt, man zieht es zurück. Wobei dieser Rückzug ja auch, sag ich mal, ein bisschen in Klammern gesetzt werden kann.
Man ist ja trotzdem offensichtlich weiter im Gespräch.
Man spricht ja weiter. Und wenn er jetzt käme und sagen würde, ich will doch, dann könnte er wieder das Angebot bekommen. Aber es geht in der Sache auch viel um Stolz. Also Vorgeschichte Kimmich, Corona, da gab es sehr viel Ärger mit dem FC Bayern. Dann wollte man ihn verkaufen, jetzt will man ihn behalten. Und Kimmich will es halt spüren vom ganzen Verein. Auf der anderen Seite sagen die Bayern, die Spieler, die verlängern sollten, haben verlängert. Auf was wartet er jetzt noch?
Es ist ja jetzt aber auch schon Wochen, schon Monate fast im Grunde genommen im Schwang. Also die Argumente sind ja im Grunde genommen alle auf dem Tisch, Lothar. Hast du eine Idee, warum Kimmich noch zögert? Oder anders, glaubst du, morgen, übermorgen sagt er, so oder so ist die Entscheidung?
Ich glaube, dass Bayern München nicht mehr lang zuschauen kann, weil sie müssen ja auch nach vorne gucken. Sie haben zwar auch in den eigenen Reihen in der nächsten Saison 5 Spieler, die auf der Doppel-6 spielen können. Zwei Spielgestalter, Pavlovic und Bischoff, der neu von Hoffenheim kommt. Paulinho ist ja eigentlich so der Nachfolger schon bei Tuchel gewesen für Kimmich. Diese Holding 6, den haben sie jetzt auch in ihren eigenen Reihen. Dann haben sie noch einen Goretzka, der seinen zweiten Sommer lebt, trotz dieser ganzen Geschichten um ihn herum. Wenn man den in Stuttgart gesehen hat, nicht wegen dem Tor, sondern wie gierig, wie gallig er Fußball gespielt hat, dann würde ich auch mir als Bayern München mal überlegen, ob ich Goretzka vielleicht auch verlängern würde, weil er ist ein wichtiger Spieler, hat Einfluss in der Kabine. Conny Leimer auch, er ist sehr aggressiver Spieler. Auch diese brauchst du in deiner Mannschaft, nicht nur Künstler wie Wirtz und Musiala, sondern eben auch die, die da hinten aufräumen, die die Zweikämpfe gewinnen. Und da ist Bayern München ganz gut aufgestellt. Andererseits, Joshua Kimmich, hast du vorher schon gesagt, spielt eine überragende Saison, spielt wieder auf der Position, wo er aufblüht, wo er sich wo er sich wohlfühlt. Und natürlich wäre es ein wichtiger Spieler. Aber, wie gesagt, ich kann nur eins nicht nachvollziehen. Was hat sich in den letzten 2-3 Monaten geändert? Eigentlich doch alles pro Kimmich. Kimmich weiß jetzt, Alphonso Davies, Musiala spielen in der nächsten Saison da. Also jetzt kann er nicht mehr sagen, ja, ich möchte wissen, was in der nächsten Saison mit dem Kader los ist. Der Kader ist im Endeffekt eigentlich schon da, im Großen und Ganzen. Der eine oder andere wird noch ausgetauscht. Also entweder du bekennst dich zu uns oder wir müssen uns trennen. Es gibt Und da gibt es nicht jetzt noch 2 Wochen, 3 Wochen, 5 Wochen Zeit, das zu überlegen, sondern es sollte jetzt sein, vor allem vor diesen wichtigen Spielen, die jetzt auf Bayern München zukommen.
Was bedeutet das eigentlich für Max Eberl, dass er jetzt in dieser Angelegenheit doch in gewisser Form ausgebremst worden ist? Weil er immer gesagt hat, er wolle den Spieler überzeugen und keine Frist setzen.
Ja, er hat ihn aber nicht in der Zeit überzeugen können, wie es die Vereinsoberen, die ja auch noch da sind, auch von außen, Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge und wahrscheinlich auch Dresden, dass sie dieses Spiel nicht mitmachen. Früher hat man bei Bayern München ein Angebot bekommen und hat unterschrieben. Da hast du gar nicht lang diskutiert, du wolltest bei Bayern München spielen. Das war bei mir genauso 1984. Und jetzt lässt sich der FC Bayern von Kimmich über Wochen, Monate hinhalten. Das ist nicht Bayern München und deswegen auch meiner Meinung nach verständlich, dass sie jetzt sagen, entscheide dich. Wir wollen dich, wir hatten dieses Angebot. Das Angebot zählt auch morgen und übermorgen noch. Aber das wird nicht noch 6 Wochen auf dem Tisch liegen.
Aber leidet in gewisser Form die Autorität von Eberl, der ja eigentlich sich anders positioniert hatte?
Ja, Max hat seinen Weg, aber der Weg des FC Bayern war schon immer ein bisschen anders. Und das wird jetzt auch Max Eberl gemerkt haben, mit dieser Entscheidung eben Kimmich jetzt erstmal dieses Angebot wegzunehmen, was auf dem Tisch gelegen ist. Und vor allem warten sie auf eine schnelle Entscheidung.
Entscheidend war dazu auch die Aufsichtsratssitzung am vergangenen Montag, wo entschieden worden ist, auf gar keinen Fall mehr Geld und bis hierhin und nicht weiter. Wir drehen uns im Kreis. Es muss jetzt eine Entscheidung her. Und da kann ja dann auch Max Eberl nicht mehr sagen, wir warten aber noch und wir können ja vielleicht doch. Also da war ja dann allen klar, jetzt muss man handeln, weil sonst sagt der Kimmich irgendwann, ich entscheide mich Ende April. Und irgendwann müssen die Bayern auch wissen, entweder wenn wir einen Nachfolger holen, wen holen wir und wenn nicht, was machen wir mit dem Geld und stecken wir es vielleicht in den Wirtstransfer.
Was sagen, Max, denn die Fans? Soll Kimmich bleiben oder nicht?
Ja, man ist nach wie vor ein bisschen hin und her gerissen. 55% sagen ja bei unserer Instagram-Abstimmung auf skysport.de. 45% sagen nein, er soll nicht bleiben. Wir können mal kurz durch die Kommentare fliegen. Stellvertretend für sehr, sehr viel und Differenziertes, was da reinkommt, habe ich mal diese rausgesucht. Wichtige Säulen haben verlängert. Aussicht aufs Kapitänsamt hat er auch. Mehr Gehalt steht im Raum. Warum zögert man noch? Richtig vom Club da mal eine Grenze zu ziehen. Kimmich zu verlieren wäre extrem schlecht. Der spielt seine beste Saison und man verliert ihn ablösefrei. Dann findet man es auch ein bisschen komisch, dass er selber sich öffentlich dazu ganz lange nicht geäußert hat und dass das Interesse von City, Real, PSG, Barca da ist, das ist den Leuten da draußen auch bewusst und viele sagen, er hat einen Markt und es wäre ein Riesenverlust für Bayern, aber auch eine Riesenchance für Kimmich und vielleicht die letzte auch in seiner Karriere nochmal zu einem anderen großen Verein zu gehen.
Was würdest du ihm raten, Armin?
Na, grundsätzlich müssen die Bayern aufpassen, weil die Bayern wenn die so weitermachen mit den Gehältern, dann ist irgendwann eben auch mal Ende. Also ich weiß gerade, wie man das einnehmen soll, was man ausgibt. Und da muss man auch mal eine Konsequenz ziehen, aus meiner Sicht. Und dementsprechend ist es vielleicht mal ein Fingerzeige zu sagen, okay, wir waren bereit, bis zu diesem Punkt dann eine Konsequenz zu zeigen, dass man nur bis zu dem Punkt geht, dass vielleicht der eine oder andere auch weiß, okay, die Bayern machen da Angebot oder du kannst jetzt nicht ein Dreivierteljahr warten. Also man braucht da Konsequenz, weil sonst wird es irgendwann auch nicht mehr bezahlbar, die ganzen Gehälter. Ich meine, die haben jetzt durch die Club-WM, nehmen sie natürlich wieder Geld ein, aber das wird wahrscheinlich auch wieder schon verplant sein. Und es ist dann schon nicht einfach, richtig gute Spieler zu bekommen, die vielleicht dann nicht mehr so hohe Gehälter haben. Nur die Gehälter, die die Bayern haben, die, ich glaube, die Engländer zahlen jetzt auch nicht viel mehr. Es sind ja sicher ein paar Spieler dabei, die man auch gerne abgegeben hätte vor der Saison, aber da hat es keinen Abnehmer gegeben. Bei großen Clubs in anderen Ländern, wo noch mehr bezahlt wird. Und dann ist es nur konsequent, jetzt zu sagen, du hast so lange das Angebot gehabt und jetzt halten wir das nicht mehr aufrecht und es muss eine schnelle Entscheidung her, sonst bist du derjenige, also als Verein, der nicht planen kann. Also du kannst dich nicht darauf verlassen, dass der Spieler dann irgendwann im Mai unterschreibt, sondern du solltest das Heft des Handelns haben.
Sehe ich auch so. Ich kann mir vorstellen, Kimmich hat auch anderes erwartet, was so Angebote angeht. Bei Kimmich oder die Sichtweise auf ihn ist ja oft auch emotional und er ist ja emotional und will Leader sein und so weiter und so fort. Man sieht ihn ja auch hier und da mal kritisch. Ich gucke ja auch auf ihn, auch in der Nationalmannschaft und habe dann jetzt einfach mal, als ich über ihn nachgedacht habe, mit einem Analysten telefoniert und habe dann, ich wusste gar nicht, dass er der zentrale Mittelfeldspieler ist in Europa mit den meisten Ballaktionen. Es gibt keinen anderen in Europas Top 5 Ligen. Der hat so einen Impact auf das Spiel. Er spielt seine beste Saison. Ich glaube, er hat sich gedacht, so, und jetzt schauen wir mal. Wo ist Real Madrid? Wo ist, was weiß ich nicht
alles? Man hört schon, dass beispielsweise in den letzten Wochen Arsenal auf den Plan getreten ist. PSG beispielsweise.
Ja, ne? Aber das ist ja nicht Real Madrid. Ich glaube, davon hat er schon gehofft, dass da vielleicht die Königliche...
Weiß ich nicht, ob er auch dabei war.
Er will sich ja verbessern. Und da gehe ich ja nicht zu Arsenal. Arsenal wird wahrscheinlich nicht Meister. Auch nicht als Bayern wird wahrscheinlich nicht Meister. Also ich würde jetzt Arsenal nicht über Bayern München stellen, ne? Eher andersrum. Und Paris ist auf einem guten Weg, weil eine Einheit zu werden, aufgrund dessen, was ich vorher gesagt habe, ohne diesen Superstars laufen sie jetzt in der Champions League von einem guten Ergebnis zum nächsten. Gestern haben sie auch wieder gegen Lille gewonnen, auch gegen Champions League-Teilnehmer, wo Dortmund jetzt sich misst. Und klar gewonnen, verdient gewonnen. Also Paris ist auf einem guten Weg. Aber trotzdem, ich glaube nicht, dass das die Adresse für Joshua Kimmich ist. Real Madrid? Ja. Liverpool, ja. Manchester City, trotz der Situation, auch noch ja mit Pep Guardiola. Aber dann hört es eigentlich auf.
Barcelona vielleicht.
Barcelona hat genügend andere Spieler. Die Barcelona, bei allen Respekt, ich bin mit Hansi in Kontakt.
Dann müsste es zerlotern, wenn das heißt, also, das Thema gleich.
Also das Barcelona, das kann ich mir schon nicht vorstellen. Und können die den überhaupt sich leisten? In Olmo, der darf jetzt auch schon wahrscheinlich nicht mehr
mitspielen. Ich meine nur von der Kategorie.
Ja, wäre Kategorie, natürlich, der Name, ja. Und Manchester United hat auch einen super Namen, aber die sind 14 in der Premier League oder sonst irgendwo da hinten und spielen nicht einmal Champions League. Also von dieser Seite gibt es eigentlich nur 2-3 Maximum, die mit Bayern München mithalten können. Alles andere darf gar kein Thema für Joshua Kimmich sein.
Ich glaube, er hat die Angebote vorliegen und er könnte auch woanders mehr Geld verdienen, allein durch die Signing-Fee, wenn er wohin gehen würde. Was man beim FC Bayern nicht missachten darf, ist, finde ich, welche Gesichter hat der Verein noch in 1-2 Jahren. Also wenn Müller und Neuer aufhören, wer steht da noch für den FC Bayern?
Musiala und Wirtz.
Musiala und Wirtz, ja, vielleicht kann man
Pavlovic.
Auch.
Pavlovic.
Ja, Pavlovic, also ich glaube, da wäre Kimmich schon wichtig für die Fans. Und wir hatten mal telefoniert, das ist schon einige Wochen her, und da hat Lothar den Vorschlag gemacht, gebt doch dem Kimmich zur neuen Saison die Kapitänsbinde. Der Neuer war lang genug Kapitän, der gibt es auch ein paar Spielern urbig ab. Dann soll er doch die vorzeitig bekommen. Und dann warst du so, ja, was ist das für ein Vorschlag? Der Neuer war doch Kapitän und soll es bleiben und wurde irgendwie so abgetan. Ich glaube tatsächlich, dass es bei dem ganzen Geld, das im Spiel ist, Kimmich genau um solche Signale gehen würde oder geht. Also wenn man ihm das gesagt hätte, dann hätte es schon nochmal vielleicht das Zünglein an der Waage sein können. Und er sagt, es geht nicht um die letzte Million, sondern es geht um das, was ich vom Club bekomme, über das Geld hinaus.
Gut, schwer, ich weiß nicht, wie er denkt, schwer vorzustellen, dass das dann am Ende entscheidend ist. Lothar hat es ja auch hier in der Sendung
gesagt. Sind schon auch,
spielen sicherlich auch eine Rolle, aber auch da muss man ja sagen, die sind ja jetzt irgendwie auch alle besprochen. Also da werden sich ja grundsätzliche Dinge jetzt eigentlich nicht mehr verändern. Also das weiß er ja alles. Das ist ja im Grunde genommen soweit alles auf dem Tisch. Was ich mich frage, Lothar, du hast früher den legendären Norbert Flippen beispielsweise als Manager gehabt. Bei Kimmich ist es ja wohl so, dass er viele Dinge da alleine regelt. Ist das in irgendeiner Form jetzt an einem Punkt, wo oder ist es schwer für ihn, sich komplett auf den Fußball zu konzentrieren, nach deiner Einschätzung?
Ja, ich war froh, dass ich jemandem vertrauen konnte. Du kannst ja heutzutage auch nicht allen vertrauen, aber ich konnte Norbert vertrauen damals. Armin kennt ja auch Norbert Flippen, ist leider verstorben vor längerer Zeit. Aber zu ihm hatte ich hundertprozentiges Vertrauen und er hat mir natürlich dann vom Kopf her viel abgenommen. Aber Joshua hat sich entschieden, das selbst zu machen, die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Aber er hat natürlich in seinem Umfeld auch Leute, mit denen er spricht, setzt sich hin. Das zeigt, dass er über den Tellerrand hinausschaut und nicht alles jemanden abarbeiten lässt. Zeigt mir, dass er große Persönlichkeit hat. Aber natürlich wird es auch in seinem Kopf irgendwo dann vielleicht das eine oder andere Mal eine Rolle spielen, wo er sich vielleicht mehr auf Fußball konzentrieren muss, aber trotz alledem, Joshua Kimmich ist für mich ein Vorbild, schon wie er sich warm macht auf dem Platz, er denkt an, er ist jetzt leider mal kurz verletzt, aber war eigentlich nie verletzt, lebt hundertprozentig für den Fußball, konzentriert sich, ist auch ein ehrlicher Mensch bei den Mikrofonen, legt mal den Finger in die Wunde. Ja, ich würde mich freuen, wenn er beim FC Bayern bleiben würde.
Ist er für die Bayern
er soll sich schnell entscheiden.
Ist er für die Bayern unersetzlich?
Unersetzlich ist gar keiner, aber es wäre sehr wichtig, auch in den nächsten Jahren schon, eben aufgrund dessen, dass er ein Gesicht ein Gesicht des FC Bayern ist, der vorangeht, der die Mannschaft pusht in schwierigen Situationen, ein echter Leader. Und so einen Leader hätte ich gern in meiner Mannschaft, wenn ich Trainer wäre.
Ich glaube, den Punkt, den du angesprochen hast mit dem Berater, der ist sehr wichtig, weil die Situation inzwischen so verfahren ist zwischen Bayern und Kimmich. Man weiß nicht, wohin. Und es ehrt ihn ja, dass er selbst für sich sprechen will. Aber vielleicht bräuchte es halt jetzt einen Mittelsmann, der sagt, komm, wir machen das Eingeständnis, ihr kommt uns da noch einen Schritt entgegen und dann haben wir doch eine Einigung. Und er selbst, der jetzt jedes Gespräch...
Der ist doch von der emotionalen Ebene etwas weg.
Bisschen runterkühlt und der ist vielleicht eher versachlicht. Und Kimmich selbst, der da mit Emotionen vom Spiel, von den Verhandlungen, von allem mit dabei ist, vielleicht ist es dann schwieriger ohne Berater.
Genau, er verliert sich, glaube ich, in so Kleinigkeiten. Ja? Und wenn die Emotionen am Tisch sind, dann wird es natürlich schwierig. Also wenn er ein Zeichen braucht und bitte macht mich zum Kapitän, dann bleibe ich hier auf jeden Fall. Herr Gott, also wenn er verlängert und so weitermacht, dann wird er ja Kapitän. Ich glaube, dass wenn das so die Gründe sind, Geld, glaube ich, spielt auch jetzt in diesen Sphären, ob es jetzt noch eine Million mehr oder nicht. Ich glaube, man hätte sich doch irgendwann mal da zusammengesetzt. Das ist das, was ich will. Was habt ihr zu bieten? Und dann ist das ja eigentlich relativ schnell klar und liegt auf dem Tisch. Armin, du willst mich korrigieren,
Überhaupt nicht. Allerdings haben sie ja jetzt schon lange Zeit gehabt.
Ja. Irgendwie also, gibt es vielleicht noch irgendeine Sache, die wir nicht kennen. Also man weiß es nicht.
Das ist will die 10.
Nein, ich weiß es. Es ist irgendwie...
Die bekommt muss ja alle irgendwann, glaube ich. Auch wenn Würz
also
kommt,
es muss jetzt, die, es muss eine Entscheidung her, so oder so. Und es hat eine Entscheidung gegeben, Max, in Gestalt von Losen beim DFB-Pokal-Halbfinale. Wie sehen die denn aus?
So ist es. Gerald Asamoah war die Losfee und die vier verbleibenden Teams kommen wie folgt zusammen. Bielefeld, der Drittligist, hat Heimrecht zu Hause gegen den Meister, gegen den Pokalsieger, gegen Leverkusen. Und der VfB Stuttgart spielt zu Hause gegen RB Leipzig. Und in der ersten Liga, Patrick, sind wir noch 22 Minuten oder ein Freiburg-Tor davon entfernt, dass Geschichte geschrieben wird. Ja. Falls die Freiburger in Augsburg noch in Führung gehen, aktuell steht es 0-0, hätten wir das erste Mal in der Bundesliga-Geschichte den Fall, dass alle 9 Spiele einen Auswärtssieger finden an diesem Wochenende. Das gab es noch nie. Wow. 8 gab es schon mal, einmal. Da stehen wir jetzt schon durch den ersten Auswärtssieg der Kieler in ihrer
Lass mich raten, 2019?
6. Spieltag 2019. Nicht schlecht.
Hat man mir vorher gesagt.
Jetzt noch einmal stehen lassen.
Lass mich raten.
Gut, Dankeschön, Max. Lothar, ganz kurz ein Wort zur Pokalauslosung. Hat Bielefeld eine klitzekleine Chance? Ich war da.
Sie haben 3 Bundesligisten rausgeworfen. Jetzt reden wir wieder. Pokal hat eigene Gesetze. Eine klitzekleine Chance haben sie. Aber der haushohe Favorit ist Bayer Leverkusen in diesem Spiel.
Und wird Marco Rose der Trainer beim Pokal-Halbfinale sein?
Ich wünsche es Ihnen, aber das hängt noch von den nächsten Ergebnissen ab, weil ich glaube schon, dass die Verantwortlichen in Leipzig oder bei Red Bull das noch ein bisschen anschauen. Aber es muss geliefert werden, das haben wir vorher schon gesagt. Mit 2-3 Niederlagen in den nächsten Spielen, glaube ich, wird Marco Rose dann dieses Halbfinalspiel, wo er ja die Mannschaft hingebracht hat, wahrscheinlich nicht mehr von der Trainerbank erleben.
Wir werden es sehen, die Pokalspiele jedenfalls wie gewohnt bei Sky komplett zu verfolgen. Da freuen wir uns schon drauf. Und jetzt wollen wir tatsächlich noch mal sportlich werden, noch sportlicher. Das andere waren ja jetzt mehr so übergreifende Themen. Wer ist Favorit? Das ist ja irgendwie immer so diese Frage, die ist ganz banal, aber in dem Fall wirklich spannend. Bei den Duellen, nicht nur beim Hinspiel, Bayern gegen Leverkusen.
Ich glaube, den Bayern gefällt es, dass sie ein bisschen in die Außenseiterrolle nach den letzten Spielen gedrängt werden.
Hat Rummenigge auch ein bisschen mitgespielt, ne? Ja,
aber ich glaube eigentlich, dass Bayern Favorit ist. Wenn du in der Bundesliga 8 Punkte vorn bist, dann bist du immer noch Favorit in so einem Duell. Nichtsdestotrotz die letzten Spiele, wir reden jetzt immer vor allem über das letzte Spiel, das 0-0, wo Leverkusen erdrückend dominant war. Die zwei Heimspiele der Bayern, also in Unterzahl waren sie 70 Minuten dominant und haben verloren. Und bei dem 1-1 haben sie Leverkusen, wie du sagst, auf der anderen Seite dann Leverkusen an die Wand gespielt. Also ich sag, Bayern ist leichter Favorit.
Lothar?
Aufgrund des Rückspiels sehe ich Leverkusen knapp vorne. Wow. Zu Hause in Leverkusen. Mhm. Das könnte vielleicht für mich der Vorteil für Leverkusen sein. Zurzeit, wenn man die Performance sieht, auch wenn Bayern in den letzten 4 Spielen mehr Punkte geholt hat in der Bundesliga als Leverkusen, glaube ich schon, dass Leverkusen hier gute Chancen hat, weiterzukommen. Es wird eng für beide.
Ist der Druck für die Bayern größer? Weil einfach die Erwartungshaltung gewachsen über all die Jahrzehnte in München, gerade in der Champions League, noch größer ist?
Natürlich, die Bayern haben den meisten Druck aller Mannschaften in dieser Liga. Allerdings bin ich mir sicher, dass sie deutsche Meister werden. Von daher haben sie das eine Ziel, das eigentlich das Wichtigste auch ist, man sagt immer die Champions League, aber die Bayern wollen immer Deutscher Meister werden, das haben sie normalerweise sicher. Und deshalb glaube ich, in dem Fall ist es dann nicht unbedingt der Druck größer wie Bayer Leverkusen. Ich glaube, also das ist wirklich 50-50, weil beide Kader sind für mich fast gleich stark. Also die sind 50-50 und es sind mit Abstand die beiden besten Mannschaften in Deutschland. Danach ist ein großer Abstand, das sieht man auch, was danach kommt. Da kann ja auch der dritte Mal dann vielleicht Neunter sein, aber die beide ist entweder Erster oder Zweiter. Und es ist ein großer Abstand, darum ist es natürlich Spiel auf Augenhöhe.
Pusht es die Bayern zusätzlich, dass sie merken, dass von außen doch eben Leverkusen teilweise leicht in der Vorhand gesehen wird? Karl-Heinz Rummenigge hat ja gesagt, das nervt die Mannschaft. Ja. Und auch Thomas Müller hat sich ja entsprechend auch mal geäußert.
Ja, natürlich. Das ist dann ein Vorteil, weil die Bayern jetzt eben, wie ich auch, nicht jeder als Favorit sieht. Und das ist ja selten der Fall, muss man sagen. Und dementsprechend ist es ein Vorteil, weil eins ist klar, sie haben natürlich schon etliche Spieler, die schon viele Titel auch gewonnen haben. Mhm. Und das ist natürlich schon etwas, wo sie die Möglichkeit besteht, auch noch zu Hause den Titel zu holen. Ja, seinerzeit haben sie auch das Heimspiel gehabt, wo sie dann normalerweise klar gewinnen müssen und haben dann Elfmeterschießen verloren, brauchen wir nicht. Und jetzt hätten sie wieder Heimspiel. Das ist aber nur ein Stück weg, aber die wollen da weiterkommen. Da bin ich mir ganz sicher. Das macht sie nochmal richtig heiß und da sind sie auch, also da muss man nicht, da sind sie hochmotiviert, da bin ich mir sicher.
Und Leverkusen ist motiviert, das Champions-League-Finale im Stadion des FC Bayern zu spielen. das wäre natürlich auch ein Ding. Damals 97 war da auch BVB
im Olympiastadion. Ja. Mit Lars Ricken unter anderem.
Marcel Reif Lupfen.
Genau. Jetzt. Das hat mir keiner vor der Sendung gesagt. Das hat man noch vor Augen.
Grundwissen. Und Lothar hat es gesagt mit dem Rückspiel. Das, finde ich, ist so ein Ding, da kannst du recht haben. Ich glaube, der Druck im Hinspiel liegt jetzt auf Kompany. Jeder sagt, boah, was ist der Alonso für ein Taktiker? Ja, was hat der gegen die Bayern immer für Ideen? Und das stimmt ja auch. Und jetzt kann Kompany zeigen, dass er das eben auch kann. Ich glaube, Leverkusen wird jetzt auch erstmal dann im Hinspiel schauen, so wie machen es denn die Bayern? Und im Rückspiel spielt dann vielleicht auch mal ein Stürmer, der dann schlussendlich das veredeln kann, was sie im letzten Spiel zum Beispiel liegen gelassen haben.
Spielt auf das an, dass eben weder Boniface noch Schick vor einigen Wochen gespielt hat, auch nicht in der Schlussphase, nur ganz kurz, glaube ich. Ne? War es Schick, war es Boniface? Schick kam kurz rein. Schick. Ja, ja. Ist das, Lothar, tatsächlich, wenn wir vielleicht auch noch mal auf das Bild schauen von Kompany, sein Jubellauf in Stuttgart, sehr, sehr schön. Manche haben gesagt, man sieht schon, wie viel Druck dann auch von ihm abfällt. Ist das so ein, nennen wir es ruhig mal so, Battle zwischen den Trainern?
Ja, natürlich. Auch als Trainer wirst du gegen deinen Kollegen gewinnen, auch wenn sie sich gut verstehen. Aber der Lauf in Stuttgart war doch ganz klar, das ist für Kompany entscheidend oder ein ganz wichtiger Sieg war, um die Meisterschaft zu holen. 8 Punkte, das schwere Auswärtsspiel in Stuttgart gewonnen. Ja, eigentlich kann jetzt oder darf eigentlich nichts mehr passieren. Und da passiert auch nichts mehr. Da bin ich mir zum Beispiel sicher. Und natürlich.
Also du glaubst, die Bayern werden Meister?
Ja, ja. Armin hat es auch gerade schon gesagt. 8 Punkte, noch 10 Spiele. Also da
Torverhältnis.
Da brennt nichts mehr an. Aber trotzdem, der Sieg in Stuttgart war wichtig für die Bayern. Auch im Hinblick auf die kommenden Aufgaben gegen Leverkusen. Ein Spiel gegen Bochum, glaube ich, liegt noch dazwischen für die Bayern, ein Heimspiel. Sie können sich meiner Meinung nach voll auf diese 2 Spiele jetzt die nächsten 10 Tage konzentrieren, aber Leverkusen eigentlich auch. Von dieser Seite her, ja, Kompany möchte ganz sicher, und das ist der sportliche Ehrgeiz eines Bayern-München-Trainers, auch irgendwann mal gegen Alonso gewinnen. Die letzten 3 Spiele hat er es nicht geschafft. Ja. Und das ist natürlich auch
aber
für ihn.
Aber nochmal die Tore, ja.
Natürlich ist das jetzt eine Aufgabe für ihn, eine Herausforderung. Und es würde auch der Mannschaft erzählen, dass wir hier gegen Bayer Leverkusen irgendwann mal auch gewinnen müssen, beziehungsweise in dem Fall weiterkommen.
Und übrigens finde ich diesen Esprit mal richtig gut. Ja, in den letzten Jahren, im Prinzip wird ja gesagt, die Meisterschaft ist klar, das holen wir schon irgendwie. Aber Kompany hat richtig Bock auf die Schale. Und vielleicht die Bayern-Fans und die Spieler dann auch nochmal. Moment mal, der hat ja noch nicht als Trainer was geholt. Die deutsche Meisterschaft bedeutet etwas. Die ist nicht einfach mal nur so. Und wenn wir Pokal und die Champions League nur und im eigenen Stadion. Und das macht vielleicht auch nochmal was mit der Mannschaft, dass die auch nochmal gieriger wird. Und wenn es nur 1% ist, das kann ja am Ende reichen.
Das war ganz nett. Ja. Ganz nett, den zu hören, dann nach diesem Jubellauf am Freitag, weil das kennt man ja nicht von ihm. Er ist ja immer sehr kontrolliert und seine Interviews sind mega kontrolliert. Und da hat er sich dann gleich entschuldigt und gesagt, er hofft, das war jetzt nicht respektlos oder ob man das überhaupt darf, dort auf dem Platz zu rennen. Also da sind tatsächlich die Emotionen mit ihm durchgegangen, weil es vermutlich die Meisterschaft dann mehr oder weniger schon bedeutet hat
für ihn. Und er hat so irgendwie gesagt, er wusste gar nicht, was er da gemacht hat im
Grunde. Das war ein Glitch und ich muss von Ihnen erklären lassen, dass ein Glitch ein Fehler in der Matrix ist. Also das war dann quasi
Systemfehler.
Hast du auch mal so einen Lauf hingelegt, Armin? Ohne Zerrung?
Ich weiß es nicht mehr. Wie ich noch ein bisschen jünger war, am Anfang meiner Trainerkarriere, habe ich das auch gemacht. Da bin ich auch schon Meister geworden, sage ich mal, allerdings in der dritten Liga. Und da habe ich ab und zu mal einen Sprint hingelegt.
Reutling.
Mit Augsburg.
Augsburg.
Ha, mit Reutlingen hat keiner geholfen. Aber mit Reutlingen bin ich auch Meister geworden. Also von daher.
Die meinte ich. So, wer gewinnt denn nach Meinung der Userinnen und User, Max, den Gipfel im Sinne von beide Spiele in Summe?
Es gibt da eine interessante Verschiebung. Ich habe mal die Umfrage von vor 7 Tagen mitgebracht. Die Frage haben wir auch schon mal gestellt. Was war das Ergebnis damals? 59% pro Bayern, 41% pro Leverkusen. Unsere aktuellste Umfrage, die sieht Leverkusen vorne. Also Armin Fee hat gesagt 50-50. Laut der User bei X sind wir bei 51-49. Also
so weit daneben.
Nah an Volkes Stimme dran.
Wieder ein Prozent daneben.
Also wir sind natürlich dann einen Bayern-Sieg in Stuttgart schlauer und einen Leverkusen-Sieg in Frankfurt. Und scheinbar, Patrick, wenn ich es mal deuten darf, dann wird der gewichtiger gesehen als der Sieg der Bayern auswärts.
Oh. Ja, also es wird auf alle Fälle super interessant, super spannend. Alonso wird sich ja wieder vermutlich irgendwas Spezielles aufhängen, oder Lothar?
Ja, da bin ich überzeugt. Es war gestern Andrich auf der Bank gesessen, Palacios war auf der Bank gesessen. Das gibt für mich Spekulationen. Wieso lasse ich die zwei Sechser auf der Bank sitzen? Ja, ich kann mir vielleicht dann beide in der Anfangsformation wie auch immer vorstellen, weil man kann sich ja nur vorstellen, was er macht, nicht. Normalerweise passt es ja nicht. Hat er ja auch noch nie so spielen lassen. Aber warum lässt er gestern beide dann eigentlich auf der Bank sitzen bei Eintracht Frankfurt? Und Andrich lässt er länger spielen. Also das ist mir jetzt gestern so aufgefallen. Ja. Aber es muss nichts bedeuten. Andrich hat auf jeden Fall einen Hals gehabt. Der hätte gestern auch gerne gespielt. Weiß nicht, was jetzt am Mittwoch passiert. Aber er wird sich was einfallen lassen. Es wird auf jeden Fall nicht die gleiche Elf wie gestern auf dem Platz stehen.
Abschließend, Lothar, dieses Duell Musiala-Wirtz wird es ja nun geben. Was macht das mit den beiden?
Das hat es ja dieses Jahr schon dreimal
aber jetzt
gegeben.
Mit dieser ganzen Vorgeschichte.
Noch mal jetzt zweimal
Lothar, mit der ganzen Vorgeschichte. Was wird das mit den beiden machen?
Die werden den Fußball so wie vorher beachten. Sie werden auf den Platz gehen, sie sind ehrgeizig, sie wollen alles geben, sie wollen mit ihrer Mannschaft gewinnen. Und jeder muss natürlich das einbringen, was in ihn steckt. Beide können das Spiel alleine entscheiden mit einer Aktion. Andererseits brauchen sie trotzdem ihre Mannschaft. Und auch das ist immer meiner Meinung nach auch ein Duell auf Augenhöhe. Ich will nicht sagen, Musiala ist besser wie Wirtz oder umgekehrt. Auch da 50-50.
Sehr diplomatische Aussage. So, wir sprechen gleich.
Ich lerne gern von meinem Freund Armin.
Ich bin älter wie er.
War das früher auch so? Also du natürlich warst du früher älter. Ob Lothar was von dir lernen konnte.
Oh ja. Mit Sicherheit. Ja. Aber ich von ihm auch. Darum ergänzen wir uns ja auch gut. Ja?
Sehr schön, sehr schön. Aber älter, das war und ist auch so geblieben. Ne? Also das konnten wir nicht verändern.
Nicht viel, aber...
Aber es ist so. Genau, so, gleich sprechen wir über etwas weniger Erfreuliches. Da geht es um den Feuerzeugwurf Union Berlin gegen VfL Bochum. Es gab gestern sozusagen das zweite Urteil dazu. Das hat bestätigt, dass der VfL Bochum die Punkte bekommt. Und das löst natürlich Diskussionen aus. Und auch wir wollen darüber sprechen. Bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und sprechen über das Urteil nach dem Skandalspiel, wenn wir es so nennen wollen. Das war damals der Feuerzeugwurf, hat den Bochumer Torhüter getroffen. Es wurde dann unterbrochen, aber es wurde zu Ende gespielt. Das ist nicht unwichtig für die ganze Geschichte. Erstinstanzlich beim DFB sportgerecht zugunsten der Bochumer entschieden und am Freitag auch in der zweiten Instanz vom DFB Bundesgericht. Schwächung der Bochumer durch einen Wurf, so war die Urteilsbegründung in einem Satz. Platz der Union zugeordnet werden kann. Und es soll wohl auch eine gewisse abschreckende Wirkung von diesem Urteil ausgehen. Union Berlin in Gestalt des Präsidenten Dirk Zingler sieht das komplett anders.
Wir rufen das Schiedsgericht an, weil wir die Hoffnung haben, dass im Schiedsgericht kein politisches Urteil getroffen werden soll und niemand bestraft werden soll, sondern klar, sachlich, ruhig, souverän die Regeln der Rechts- und Verfahrensordnung angewendet werden. Und die sind ja leider aus unserer Sicht in den bisherigen Verfahren nicht korrekt angewendet worden, weil wenn also ein Fehler vorliegt des Schiedsrichters, dass er das Spiel nicht abgebrochen hat, dann muss das Spiel wiederholt werden und nicht neu gewertet werden. Die Neuwertung, die Umwertung eines Spiels muss das allerletzte Mittel sein. Und wenn der Fußballbund aus der Motivation der Strafe, der politischen Signalwirkung zu diesem Mittel greift, weil er glaubt, dass er mit der größtmöglichen Härte bestrafen muss, dann ist der gesamte Ansatz vollkommen falsch. Und diese Motivation erachten wir als für äußerst gefährlich. Ich erwarte eine korrekte Anwendung der Verfahrensordnung, der Rechts- und Verfahrensordnung. Und wenn wir glauben, dass die richtig angewandt wurde, dann ergibt sich das Urteil von alleine. Wissen Sie, das Urteil, was jetzt gefällt wurde, kommt in der Rechts- und Verfahrensordnung gar nicht vor, sondern da ist eine Analogie letzten Endes gebaut worden durch das Sportgericht. Und man nimmt also an, dass wir aus unserer Mannschaft den VfL Bochum nicht mehr angegriffen hat die letzten zwei Minuten. Das wirft der DFB uns vor. Er sagt, ihr hättet normal weiterspielen müssen, dann könnten wir euch nicht bestrafen. Weil ihr nicht normal weitergespielt habt, weil ihr den VfL Bochum nicht mehr angegriffen habt, weil ihr euch fair als Sportsleute verhalten habt, deshalb werten wir um. Diese Irrationalität nimmt der DFB vor, um strafen zu können. Und das halten wir für einen sehr gefährlichen Ansatz, weil ansonsten werden wir in Zukunft, geben wir dem Sportgericht Mittel in der Hand, die ihm gar nicht zustehen. Heißt also, permanent in den Wettbewerb einzugreifen. Und das ist unser Vorwurf, dass der DFB versucht, mit diesem Urteil unberechtigt in den Wettbewerb einzugreifen.
Gut, also das sind natürlich Vorwürfe, die er jetzt begründet hat. Schwierig, das Ganze jetzt letztlich juristisch zu bewerten. Mal einfach aus Sicht des Fußballers, des Fußballtrainers. Armin, welches Urteil hättest du für angemessen gehalten?
Ich habe mich natürlich mit dem Fall jetzt nicht so beschäftigt. Ich kann nur als Fußball, nicht mal als Fußballlehrer, sondern als Fußballromantiker und als Spieler selber sagen, dass mich das Ganze nicht überzeugt hat, dass der Wurf jetzt, der dazu geführt hat, dass der Torwart dann nicht mehr weiterspielen konnte, das hat mich jetzt nicht überzeugt, dass man da nicht weiterspielen kann. Und dementsprechend sage ich das mal als junger Fußballer, ich hätte mir da natürlich was anderes gewünscht, dass er einfach weiterspielt.
Aber den Wurf hat es gegeben.
Ja, den hat es gegeben, aus meiner Sicht war es nicht so, dass man da nicht weiterspielen kann. Vielleicht tue ich dem Torhüter absolut Unrecht. Ich kann nur subjektiv sagen, was ich mir bei der Szene gedacht habe. Und da hätte ich mir natürlich ein anderes Ergebnis dann gewünscht. Aber das ist auch dann rein oberflächlich.
Ich verstehe das auch und ich verstehe auch im Prinzip beide Seiten, aber wir können jetzt ja keine Tabelle da dran halten. Wann kann der denn weiterspielen? Muss er ins Auge fliegen? Muss er das Auge verlieren oder wie auch immer? Also, und darüber wird ja im Prinzip nur noch geredet, dass der Torwart geschauspielert hat, etc. Fakt ist, es wurde ein Feuerzeug geworfen im Stadion, im Fußballstadion und hat den Spieler zumindest gestriffen. Und das gehört sanktioniert. Und das wurde jetzt zweimal in einer Instanz gemacht. Und wer bin dann ich zu sagen, dass das falsch ist? Ich finde, das muss mit dem drastischsten Mittel sanktioniert werden.
Und man könnte natürlich auch sagen, man hat den Werfer identifiziert, man bestraft ihn, man belegt den Verein mit einer Geldstrafe, aber man lässt das Spiel, die Spielwertung so bestehen. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Der Vorwurf an den Schiedsrichter war im Nachgang ja durch das Gericht, dass er nicht abgebrochen hat, ja, ne, sondern dass er hat weiterspielen lassen, was ja auf der anderen Seite durchaus nachvollziehbar war im Sinne dessen, dass es keine Eskalation gab. Wenn jetzt abgebrochen worden wäre, wäre theoretisch auch denkbar gewesen, dass irgendwie Ausschreitungen gibt oder so.
Ja, und dann hat ja der Schiedsrichter, das geht ja um die Tatsachenentscheidung. Genau. Ich verstehe auch, wie gesagt, die ganzen Dinge auch. Und klar, Dirk Zingler, muss man schon sagen, also das ist auch schon hart, was er sagt. Da ist ganz viel Emotionalität drin.
Er hat letztlich auch die Objektivität der Gerichtsbarkeit
in Frage gestellt.
Ja. Und das ist sicherlich ein Punkt, den man kritisch diskutieren
kann. Genau, könnte. Da geht er für mich zu weit. Mhm. Und es wird nicht mehr darüber geredet, dass da einer, ein Fan natürlich, oder was auch immer, dann Feuerzeug geworfen hat. Und das gehört sanktioniert. Und wenn das Gericht sagt, zweimal, das ist das Urteil, dann hat man das, glaube ich, zu akzeptieren. Das ist natürlich nicht schön. Und ein Wiederholungsspiel wäre ja, glaube ich, total schwachsinnig. Mm. Da wirst du nicht so auf den Punkt kommen, wo alle zufrieden sind.
Jetzt muss man natürlich auch noch sagen, die Schwächung der Bochumer, die es gegeben hat, ist ja so gesehen von Union nicht genutzt worden. Das ist ja ein Teil der Argumentation von Union, weil man sich im Grunde darauf geeinigt hat, die letzten Minuten so durchzuspielen.
Das Problem ist natürlich, dass andere Mannschaften im Abstiegskampf unter diesem Urteil leiden. Und die Heidenheimer, die rutschen auf einmal nach unten und haben es jetzt noch schwerer, drin zu bleiben. Und wenn, dann müsste Union irgendwie sanktioniert werden. Und wenn man dann sagt, die müssen ein Geisterspiel machen oder was auch immer, wie auch immer das mit der Sportgerichtsbarkeit vereinbar ist. Aber so, ja, Union gehört bestraft, weil das nun mal aus dem Union-Block kam, dass durch dieses Urteil mit den Punkten im sportlichen Wettkampf eingegriffen wird und die Heidenheimer darunter leiden. Aus meiner subjektiven Wahrnehmung falsch und nicht gerecht.
Letztes Spiel dieser Bundesliga-Saison. St. Pauli gegen Bochum. Man stelle sich vor, das Ganze wird durch ein oder zwei Punkte dann entschieden. Also das hat schon Weiterung.
Viel Spielraum. Aber die Argumentation vom Sportgericht, dass dann die Fairness von Union Berlin, dass sie nicht mehr weitergespielt haben, bestraft wird, das ist für mich ein Schlag ins Gesicht, weil Union Berlin hat sich ja die letzten 2-3 Minuten dann fair verhalten. Ich kann mich erinnern, 1982 hatte ich ein WM-Spiel, wo Deutschland gegen Österreich über 60, 70 Minuten keinen Angriffspakt geleistet hat. Jeder war mit dem Ergebnis zufrieden. Die reifere Generation weiß es noch. Dann hätten ja beide Mannschaften bestraft werden müssen, weil keiner mehr nach vorne gespielt hat. Also das lasse ich jetzt gar nicht gelten. Also Berlin hat sich meiner Meinung nach sehr fair verhalten, die gesagt haben, okay, da ist was passiert, dass eine Auswechslung stattfinden musste, in Anführungszeichen. Da bin ich auch beim Armin seiner Seite. Ja, da kann man drüber nachdenken, hätte Torwart vielleicht doch noch weiterspielen können. Aber alles auf Seite. Nein, es ist Union Berlin zusätzlich bestraft, weil sie fair waren und im Endeffekt den Ball im Endeffekt in der eigenen Hälfte die letzten 2 Minuten hin und her gespielt hat. Und dieses Argument kann ich nicht verstehen.
82 ist natürlich damals, hat für viel Diskussion gesorgt. Das Ergebnis 1-0 damals war das, was Österreich und Deutschland
Es geht um den Nicht-Angriffspakt. Ja, wenn ich die letzten 3 Minuten 1-0 halten will in der Bundesliga, dann spiele ich auch den Ball hin und her.
Behalt den Punkt. Ich will einmal kurz Bochum und St. Pauli mit den Reaktionen auch noch mal kurz mit in die Runde reinnehmen.
Umso erleichterter waren wir, dass auch das Bundesgericht das erstinstanzliche Urteil so klar bestätigt hat und auch der Empfehlung des Kontrollausschusses gefolgt ist. Insofern hoffen wir, dass das jetzt nicht in dritter Instanz komplett umgeworfen wird, weil die Fakten gestern ja auch nochmal bestätigt wurden und wir haben am Schluss nicht mehr über die Tat oder den Vorgang gesprochen, sondern nur noch über die Rechtsfolge, also um die Auslegung der Rechts- und Verfahrensordnung und das ist wirklich dann Juristenfutter.
Uns ging es ja um die Unmittelbarkeit, also sind wir nun unmittelbar beteiligt, ja oder nein? Das wurde abgeschmettert, da darf man sich schon die Frage stellen, wie man das eigentlich begründen kann, zumindest mal die Rückfrage zu stellen, ab wann wäre man denn dann unmittelbar betroffen?
Wie sehen Sie
es? Und die Fragestellung ist ja, natürlich ist fast jeder Verein zu jedem Zeitpunkt der Saison immer unmittelbar betroffen. Und die Begründung wurde nur rein deshalb natürlich nicht getroffen, weil man eben genau nicht möchte, dass sich auf einmal 10, 12 Vereine am Ende sozusagen vielleicht auch noch in ein Berufungsverfahren begeben. Und das ist für uns keine juristische, sondern auch eine politische Begründung. Weil sonst müsste es den Paragraphen mit der Unmittelbarkeit gar nicht geben.
Gut, also das zielt darauf ab, dass St. Pauli und Kiel auch in die Berufung gehen wollten, aber eben wegen der laut Gericht nicht unmittelbaren Betroffenheit diese Berufung nicht zugelassen wurde. Du hattest einen Punkt.
In gewisser Weise Martin. Verständnis für das, was der Armin als erstes geäußert hat. Man darf es natürlich nicht äußern und nicht fragen, hätte der noch weiterspielen können, aber Du hast so viele Spiele, wo ein Spieler an der Eckfahne ist und du erlebst es in fast jedem Bundesliga-Stadion. Da fliegen Becher, da fliegt irgendwas.
Ist aber nicht gut.
Nee, ist überhaupt nicht gut. Das ist absolut zu verurteilen. Aber theoretisch mit dem Urteil kann jeder, der vom Becher getroffen wird, kurz überlegen, wie steht's und was mache ich und spiele ich weiter oder nicht. Also natürlich wurde der Torwart, können wir ihm jetzt nicht unterstellen, dass es so schlimm war, das. Aber mit dem Urteil könnte jeder, der beworfen wird, natürlich, egal wie schlimm es ist, sagen, es gibt doch da so ein Urteil.
Am besten kann man sich nur bewerfen lassen, wenn man hinten ist. Man kann ja jemanden in den Heimblock reinstellen, der dann wirft. Also man ist ja Tor und Tür geöffnet für sowas.
Das war jetzt ein Gedanke von mir, bei dem von dir angesprochenen Spiel St. Pauli-Bochum. Also dann sagen, steht ein St. Pauli-Fan im Bochum-Block. Und,
irgendwie hoffe ich aber doch noch auf so eine Sportlichkeit auch der Leute. Natürlich Büchsenwurf, Lothar 71. Heute haben wir es mit der Historie, Bonisenja. Bis heute wissen
wir nicht. Wir zwei können darüber reden. Ja.
Ich weiß auch.
Es gibt keine Bilder
von diesem Spiel. Warst du 10 Jahre alt.
Ja, aber ich kann
mir war gerade mal.
Endergebnis 7:1 für Borussia Mönchengladbach. Ja. Spielwiederholung in Berlin 0:0.
Ja. Und es ist nicht im Fernsehen übertragen worden, weil sich der austragende Sender, so ist mir das anekdotisch erzählt worden, und der Verein nicht über die Höhe der Mehrwertsteuer geeinigt hat. Deswegen ist dieses Spiel nicht in bewegten Bildern zu sehen. Ob das wirklich so war oder nicht, lässt sich heute nicht mehr nachprüfen. Aber die Geschichte ist nicht schlecht. Und jetzt wollen wir noch einmal hören, Max, was sagen die Userinnen und User zu dem Urteil, das wir eben besprochen haben.
Ist das Urteil richtig, haben wir gefragt. 39% sagen ja, 61% sagen nein. Es ist ein sehr, sehr hitzig geführter Diskurs zu diesem Thema. Vieles, was ich auch gar nicht vorlesen möchte, da wird auch viel auf dem Rücken von Patrick Drewes ausgetragen, der einem auch ein bisschen leid tut in dieser ganzen Sache. Aber das, was bei euch schon angeklungen ist, das befürchten auch die Leute, nämlich, dass es zur Nachahmung anregt. Patrick, du hast schon angesprochen, gerade gegen Ende der Saison, wenn die beiden sich dann wiedersehen. Also da wird was befürchtet und irgendwie kommt es einem so vor, als würde das auch in den Kommentarspalten ein bisschen heraufbeschworen, dass da noch was passiert, dass diese Geschichte ein Nachspiel vom Nachspiel hat.
Gut, da hilft es natürlich jetzt einfach mal zu sagen, Leute, kommt mal alle runter, es ist nur Fußball, es gibt dafür eine Gerichtsbarkeit, die das jetzt besprochen hat. Und dennoch hat man natürlich den Gedanken auch, was bedeutet es für Drewes, den Torhüter, wenn er am letzten Spieltag, wenn es eng sein sollte, da im Tor steht. Selbst wenn nichts passiert, was wir hoffen und wir appellieren, dass nichts passiert, ist aber für ihn der Druck oder wäre immens, oder Lothar?
Ja, der Druck ist immer da, aber in dem Fall aufgrund dieser Vorkommnisse in Berlin noch größer.
Mhm. 5 Wochen sollte es jetzt auch nicht dauern mit dem Urteil, ne?
Auch also, ein Punkt. Auch ein Punkt. Beim ständigen Schiedsgericht, also das auch nochmal eingeworfen.
Jetzt kommen die Ergebnisse auf einmal nach 5 Wochen, sieht die Tabelle dann ganz anders aus. Also es ist für alle schlecht.
Ja, wir haben überall Zeitdruck. Kimmich muss sich entscheiden, Sportgericht.
Wer entscheidet sich eher?
Sie entscheiden. Also, genau. Wir brauchen schnelle Entscheidungen in der Crunch-Time.
Genau, nur
Armin. Wir brauchen in der Politik auch schnelle Entscheidungen. Ja. Das eigentlich ein bisschen wichtiger ist.
So ist das. Und Bürgerschaftswahl heute noch. Dann haben wir einmal so den ganz großen, in Hamburg,
auch gleich das Ergebnis
von ganz
Max?
Großen Kreis gezogen. Du hast keinen Druck, Armin, ein persönliches Wort. Du genießt dein Leben als, wie nennen wir das jetzt, Privatier. Kommt das hin?
Ja, kann man so sagen. Nein, ich sage immer, wenn mich jemand fragt, wie geht's dir denn, dann sage ich immer, ich habe keine Zeit mehr, dass es mir schlecht gehen lässt. Von daher lebe ich nach dem Motto.
Und damit geht's dir gut. Damit geht's dir gut.
Damit geht's mir gut.
Also ja. Und wenn jetzt noch jemand käme und sagen würde, Armin, 2 Monate irgendwie mal auszuhelfen, würdest du widerstehen oder würde dich das noch mal reizen?
Nur im Verbund mit Lothar.
Ja. Das wäre mal was.
Nur im Verbund mit Lothar.
Muss doch beim VfB.
Das wäre das Einzige, wo ich sage, mit dem möchte ich nochmal zusammenarbeiten. Weil das finde ich immer noch schade, bis heute, ich meine, er macht es ja jetzt nicht mehr, aber dass er nicht mal in der Bundesliga gearbeitet hat. Das finde ich immer noch richtig schade.
Ja. Ist es auch, aber umso besser, dass er bei uns ist. Aber das wäre natürlich was, ihr zwei einmal...
Das ist das Einzige,
wir hatten schon mal diese Idee. Also war schon mal
irgendwie was... Gab es mal ein Angebot?
Ja, da war mal was, wo der Armin mich gerne mitgenommen hat.
Von wem?
Sag's, komm. Brauchen wir nicht. War im Ausland.
Ausland.
Aber nicht Deutschland.
Okay,
ja,
ihr beide zusammen, das hätte
Armin, das Armin, ja. Das Einzige, was ich... Weißt du, so wie wir... Gab es früher mal so einen Film, der große Bellheim. Hast du noch? Ja, kennst du noch? Ja, mit Mario Adolf? Ja, ja. Also ich von den Haare her...
Armin, es ist sehr schön, aber... Nein, aber Leo steht schon im Set.
Nee, da wollte ich jetzt wirklich nicht stören. Die Ausführung hätte ich gerne noch
gab's gehört. Gab's den Rekord? Gab's den Rekord?
Ja, nein, gab's nicht.
Ah.
Es Ende 0-0, aber es gab keinen Heimsieg an diesem Spieltag. Aber den 9. Auswärtssieg, das wäre der Bundesliga-Rekord gewesen, den du meinst, den gab es nicht. Wir haben trotzdem viele Rekorde, ne? Wir blicken auf die Torhüter.
Stimmt.
Finn Dahmen zu 0,
mal wieder. Arthur Bolo, fünftes Mal zu Null, schaffte vor ihm nur Richie Goltz für Freiburg in der Bundesliga. Also, Pat schaut jetzt ein bisschen sparsam, aber ich glaube, du hast trotzdem ein paar Analysen, oder? Auch wenn es 0-0 ausgeht.
0-0 ist immer ein taktisch gutes Spiel gewesen. Deshalb, wir gucken gleich mal drauf.
Ja, also, das könnt ihr weitermachen mit dem Bellheim.
Sehr schön. Nee, wir müssen jetzt Schluss machen, die Zeit ist weggelaufen. Außer Armin sagt einmal den Club, nur den Clubnamen, wo ihr hingegangen wärt.
Nein,
das ist ja, gut. Dann können wir das jetzt nicht klären, dann nehmen wir das mit in den Abend, verweisen auf die XXL-Highlights, sagen Dankeschön für Ihr Interesse, schönen Sonntagabend noch, machen Sie es gut, tschüss und auf Wiedersehen.